Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich begrüße Sie zur 71. Sitzung des Familienausschusses. Vom Familienministerium begrüße ich sehr herzlich die parlamentarische Staatssekretärin Evin Delünges. Und ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die übrigen Kolleginnen und Kollegen, die uns per Videokonferenz zugeschaltet sind. Wie üblich rufe ich Sie auf. Und mir ist gemeldet von der SPD-Fraktion die Kollegin Anke Hennig, die uns aus gesundheitlichen Gründen online zugeschaltet ist. Ist es richtig, Anke Hennig? Ist da. Danke sehr. Ist sonst noch jemand in der Leitung? Nein. Da wir öffentlich tagen, noch der Hinweis zur Sitzung. Die Sitzung wird live übertragen. Sie wird dann im Internet abrufbar sein. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Dann können wir beginnen. Ich weise auf die Tagesordnung und die Ergänzungsmitteilungen hin. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 4, dem Sachstandsbericht des Ministeriums zum Stand der Kindergrundsicherung und die geplanten weiteren Schritte auf Wunsch der Gruppe Die Linke. Hierzu sind 5 Minuten für den Bericht und ca. 20 Minuten für eine Frage- und Antwortrunde vorgesehen. Es folgt Top 3, die Abstimmung über unser Organisationsstatut. Dann folgt Top 1, das ist das Fachgespräch zu den Empfehlungen Gesamtstrategie Fachkräfte in Kitas und Ganztag mit einem 5-minütigen Sachstandsbericht des Ministeriums und dann ein Zeitrahmen insgesamt von ca. 65 Minuten sind vorgesehen. Ich begrüße hier schon mal die Gäste, aber sie kommen natürlich noch mal extra erwähnt dann nachher. Dann herzlich willkommen natürlich schon mal. Dann folgt Top 7, die abschließende Beratung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auf Bundestagsdrucksache 20-10861. Für Aussprache und Abstimmung sind 20 Minuten vorgesehen. Dann rufe ich Top 2, den Bericht der stellvertretenden Vorsitzenden des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement, Ariane Fescher, im DB zur Arbeit des Unterausschusses im letzten halben Jahr auf. Dafür sind 15 Minuten vorgesehen. Dann findet eine Aussprache von insgesamt 15 Minuten statt. Jede Fraktion hat 2 bis 3 Minuten für ihr Statement zur Verfügung. Die beiden Gruppen haben je 1 Minute zur Verfügung. Die Tops 5 und 6 sind Votenanforderungen anderer Ausschüsse und sollen ohne Aussprache abgestimmt bzw. zur Kenntnis genommen werden. Top 8 ist Verschiedenes. Sind Sie mit dem Ablauf so einverstanden? Das ist der Fall. Dann können wir so verfahren. Dann rufe ich auf Top 4. Top 4 ist der Sachstandsbericht des Ministeriums zum Stand der Kindergrundsicherung und die geplanten weiteren Schritte. Auf Wunsch der Gruppe Die Linke erfolgt jetzt ein Bericht des BMFSFJ. Insgesamt sind für diesen Tagesordnungspunkt ca. 25 Minuten vorgesehen, für den Bericht ca. 5 Minuten. Dann folgt eine Frage- und Antwortrunde von insgesamt 3 Minuten pro Fraktion. Den beiden Gruppen steht die Hälfte zur Verfügung, also 1,5 Minuten. Und wir beginnen mit dem Bericht der Bundesregierung. Bitte sehr, Frau Staatssekretärin.
Ja, Frau Vorsitzende, vielen herzlichen Dank. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste oben und die zugeschaltet sind. Wie Sie wissen, haben wir von der Bundesregierung einen Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung eingebracht. Es gab dazu Antworten und Stellungnahmen aus dem Bundesrat, denen wir entgegnet sind. Darüber hinaus befindet sich das gesamte Verfahren in den Händen des Bundestages, der Abgeordneten. Die Abgeordnetenverhandlungen laufen zum Teil beratend, nur informativ mit dem Ministerium ab, aber darüber hinaus ohne uns. Von daher kann ich Ihnen aus den Beratungen der Bundestagsabgeordneten nicht berichten. Dazu müssten Sie die Bundestagsabgeordneten selbst konsultieren. Ob die allerdings hier Bericht erstatten, obliegt selbstverständlich Ihrer Entscheidung, dem ich nicht in irgendeiner Form eingreifen kann und veranlassen kann. Was ich Ihnen aber, was öffentlich bekannt ist, wiedergeben kann, ist, dass es bei der Kindergrundsicherung um 3 große Themenfelder handelt. Darüber hatte ich bereits hier im Ausschuss, als das letzte Mal die Anfrage kam, berichtet. Der erste ganz große Bereich ist der Bereich Kindergrundsicherungscheck, wo es darum geht, Leistungen zu digitalisieren, zu optimieren, den Zugang einfacher zu gestalten. Der zweite große Bereich ist das Kinderchancenportal, wo es um die BUT-Leistungen geht, die wir auch im Zugang erleichtern wollen durch ein digitales Tool, was dem Ganzen hinterliegt. Ich hatte das letzte Mal in dem Bericht auch darüber berichtet, dass auch einzelne Bundesländer und Kommunen sich auf diesen Weg gemacht haben, sodass wir an vielen Stellen versuchen, auch aus den Erfahrungen zu profitieren. Und der dritte Bereich ist, sind die materiellen Leistungen, die zusammengebunden werden sollen. Inwieweit und welche Ergebnisse da im Bundestagsverfahren vorliegen, wie gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann aber auch ergänzen, dass, und darauf haben ja immer auch meine Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss Wert gelegt von der SPD, dass die Kindergrundsicherung nicht nur aus den materiellen Leistungen besteht, sondern auch einhergeht mit der Verbesserung der Finanzmittel für die Infrastruktur. Wir haben in dem Bereich der Förderung 3,5 Milliarden für Ganztagsschulen mit drin. Wir finanzieren mit 4 Milliarden die frühkindliche Bildung und Betreuung, Qualität, aber auch Qualifizierung von Fachkräften, wozu wir ja jetzt gleich auch noch mal kommen werden. Und wir sind jetzt in den Haushaltsverhandlungen, wo wir um die Fortsetzung der Maßnahmen für die frühkindliche Bildung sozusagen mit eingebracht haben als Vorschlag. Und nicht zuletzt möchte ich erwähnen, dass wir auch mit einem Startchancenprogramm für Schulen da einen Riesenschritt gemacht haben, der in diesem Land auch nicht nur sehr gut ankommt, sondern auch mehr als notwendig war, weil die Nachfrage demnach sehr, sehr groß ist. Wir arbeiten, was Kinderarmut anbelangt, natürlich auch am Kinder- und Jugendplan. Auch das ist derzeit Gegenstand der Haushaltsverhandlungen, deren Ergebnisse ich derzeit leider Ihnen nicht berichten kann, da sie mir selbst auch nicht bekannt sind. Und wir, wie Sie wissen, haben wir eigentlich schon auch den ersten Einstieg in die Kindergrundsicherung dadurch gefunden, dass wir nicht nur die Freibeträge, sondern auch die Kindergeldleistungen und Kidsleistungen erhöht haben, dass wir eine sehr offensive, transparente Information von Berechtigten nicht nur im Bereich der Kindergeldleistung, sondern auch der Kidsleistung inzwischen machen, sodass wir verbuchen können, dass die Inanspruchnahme der Leistung bereits heute sich um einiges gesteigert haben. Und an diesen Punkten arbeiten wir auch weiter.
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Dann beginnen wir auch sofort mit der Frage- und Antwortrunde. Es beginnt die Fraktion der SPD. Die Kollegin Sarah Larkam ist dran. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank für die Ausführungen zur Kindergrundsicherung vom Ministerium, einem unserer zentralen Projekte zur Bekämpfung von Kinderarmut in dieser Legislaturperiode. Und ich glaube, wohl alle Menschen, die in diesem Saal sitzen, denen sind die Folgen von Kinderarmut durchaus bewusst. Soziale Isolation, schlechtere Bildungschancen bis hin zu einem schlechteren Gesundheitszustand. Und nicht selten wirken die Folgen ja auch bis ins Erwachsenenalter hinein. Umso wichtiger also ist es, sich mit dem Thema intensiv und auch umfassend zu befassen. Und genau das tun wir ja im Moment fortlaufend. Das Parlament befindet sich in intensiven Beratungen, um einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung der Kinderarmut zu leisten. Und auch wenn ich jetzt an dieser Stelle nicht aus aktuellen parlamentarischen Verfahren berichten kann, seien Sie bitte sicher, dass ich würde sagen, dass BMFSFJ und aber auch wir als Parlamentarier alles tun werden, damit Kinder in unserer Gesellschaft gut aufwachsen können. Vielen Dank.
Danke sehr. Dann fahren wir fort mit der Fraktion der CDU/CSU. Wer macht es? Frau Kollegin Breer.
Ja, genau. Sehr. Vielen Dank. Drei kurze Fragen. Das Kinderchancenportal, welche Leistungen aus dem BUT sollen darin gebündelt werden, ganz konkret? Dann zweitens die Umbenennung der Begrifflichkeiten, Kindergeld, Kinderzuschlag und auch Familienkasse. Was kostet das denn? Das werden Sie ja sicherlich ermittelt haben, wenn das IT-System neu programmiert werden soll, Internetseiten angepasst, Broschüren feier neu gedruckt werden und jetzt nur wegen des Wechsels der Begrifflichkeiten. Was kostet hier nur die Umstellung der Namen? Und Sie haben gerade ausgeführt, Frau Staatssekretärin, um einiges gesteigert hat sich die Inanspruchnahme beim Kinderzuschlag. 2018 waren es 250.000 Kinder, circa 30%. Stand heute 1,2 Millionen Kinder. Was schätzen Sie, sind denn heute die Prozentzahlen, wenn 250.000 30% waren? Danke.
Danke sehr. Drei Fragen an die Staatssekretärin. Bitte sehr.
Ja, Frau Vorsitzende, Frau Kollegin Breher, welche Leistungen sollen im Kinderchancenportal ausgehen? Sie wissen ja, wir haben die BUT-Leistungen. Die sind unterteilt in die Trägerschaft von SGB II für die Kinder, die derzeit im Bürgergeld befindlich sind, in die Kinder, die im KIT sind, aber auch wohngeldberechtigte Kinder und Jugendliche haben einen Anspruch darauf. Wir reden genau über diese BUT-Leistungen. Die wiederum teilen sich in zwei Gruppen auf. Es gibt eine Pauschale von 15 Euro. Die lässt sich durchaus sehr einfach darstellen, auch in der Inanspruchnahme auf Nachweis. Da gibt es zum Beispiel das Berliner Modell, das für uns sehr vorbildlich ist. Darüber hinaus gibt es in den einzelnen Ländern Beispiele wie alle anderen direkt fließenden zweckgebundenen Mittel, wie zum Beispiel Teilnahme an Sportveranstaltungen, also beziehungsweise Klassenfahrten, Nachhilfeunterricht, Schulstarterpaket. Wir differenzieren das Ganze. Wir gucken uns die verschiedenen Modelle an für die Digitalisierung. Es gibt zum Beispiel die vielen Karten, die es in den Kommunen gibt, die mehrere Leistungen bündeln können. Nordrhein-Westfalen arbeitet an der Digitalisierung der Inanspruchnahme. Und es gibt zusätzlich noch Kommunalleistungen und Landesleistungen, sodass wir uns das Gesamtpaket für die Digitalisierung anschauen in der Vorbereitung auf die Entscheidung der Kolleginnen und Kollegen. Welche Leistungen dann am Ende da reinkommen, das obliegt den Entscheidungen der Kolleginnen und Kollegen. Das Gleiche gilt für den Namen. Form folgt der Funktion. Soweit ich weiß, ist auch das Gegenstand der Beratungen. Wir warten selbstverständlich erst die Beratungen und die Ergebnisse ab, bevor wir Ihnen sagen können, was das dann am Ende auch in den Kosten zu Buche schlägt. Das kann ich Ihnen derzeit nicht sagen, da ich auch die Entscheidungen nicht kenne. Zu der Steigerung der Leistungen. Ihr Dreisatz, wie Sie es gesagt haben, funktioniert leider so nicht. Wir haben ja inzwischen Lohnsteigerungen. Wir haben eine andere Form der Existenzsicherung, Definition. Wir gehen auch in einen Bereich rein, wo wir wissen, was Menschen Ansprüche haben, diese Ansprüche aber nicht in Anspruch nehmen. Wir reden ja auch über Dunkelziffer von Armut, einer unbekannten Größe. Ich kann Ihnen sagen, dass bei den 1,2, was Sie gesagt haben, zwischen 1,2 und 1,3 irgendwo pendelt sich die Zahl ein. Wir davon ausgehen, dass 40% der Berechtigten diesen Anspruch auch nehmen. Aber dem gilt zugrunde liegen selbstverständlich Annahmen. Diese Annahmen mögen sich durchaus plausibel darstellen und berechtigt auch darstellen. Ich kann Ihnen aber nichts darüber sagen, was die Dunkelziffer real existierender Anspruchsberechtigten angeht. Von daher muss ich das genauso einschränken.
Danke sehr. Und es folgt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Krumwiede-Steiner, bitte.
Ja, vielen Dank an die parlamentarische Staatssekretärin für die Ausführungen. Als Teil der Verhandlungsgruppe zum Gesetz der Einführung der Kindergrundsicherung kann ich bestätigen, dass wir in sehr konstruktiven Gesprächen sind und an einer Einigung arbeiten. Und ich habe keine weiteren Fragen.
Okay, danke sehr. Dann folgt die Fraktion der AfD. Herr Reichert, bitte.
Ja, die Kindergrundsicherung ist ja das große Luftschloss, das hier Anfang der Legislatur aufgebaut worden ist. Nachdem die FDP dann mit voller Wucht ins Fundament getreten hat, ist jetzt eine Hundehütte übergeblieben, bei der es durchs Dach regnet. Und die FDP spricht ja nicht umsonst von wirren Forderungen der Ministerin. Ich möchte mich an einigen Fragen der Bertelsmann Stiftung hier beteiligen. Die Familienexpertin der Bertelsmann Stiftung hat nun bemängelt, die Regelungen des aktuellen Gesetzentwurfs seien unzureichend, um Armut entgegenzutreten. Das Problem sei dadurch nicht lösbar und die Alleinerziehenden würden sogar schlechter gestellt. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen, die ja offensichtlich Flickschusterei nahelegen? Laut Bertelsmann Stiftung dürfte der geplante Einstieg in die Reform letzten Endes auch das Problem nicht beheben. Aber aus Seiten der Regierung hört man sehr oft, dass man quasi mit der Kindergrundsicherung die Kinderarmut endgültig beenden wollte. Sehen Sie das so oder glauben Sie, dass auch danach noch Maßnahmen nötig sind? Vielen Dank.
Danke sehr. Und dann kommen wir zur Beantwortung der Fragen.
Ja. Frau Vorsitzende, Herr Kollege Reichert, ich teile weder das Bild, das Sie verwenden, noch die Aussagen der Bertelsmann Stiftung. Und ich kann Ihnen die letzte Frage so beantworten, dass zur Bekämpfung von Kinderarmut mehrere Instrumente ineinander reingreifen müssen. Dazu gehören die materiellen Leistungen genauso wie die Infrastrukturleistungen, wie ich sie in meinem Eingangsstatement hier auch erwähnt habe.
Danke sehr. Noch Fragen? Nein? Dann gehen wir weiter zur Fraktion der FDP. Herr Kollege Gassner-Hertz, bitte.
Vielen Dank für das Wort, Frau Vorsitzende. Ich kann die Ausführungen meiner Kollegin nur unterstreichen. Wir arbeiten sehr konstruktiv und vertrauensvoll an den Beratungen zur Kindergrundsicherung. Und ich kann auch nur unterstreichen, was die Staatssekretärin gesagt hat. Nur weil die Plakette Kindergrundsicherung noch nicht an der Wand hängt, heißt es nicht, dass wir untätig werden beim Thema Kinderarmut. Es ist uns als Koalition ein sehr großes Anliegen und wir haben da schon große Erfolge. Wir haben die Abrufe beim Kinderzuschlag, Sie haben das ausgeführt, enorm erhöht. Wir haben das Kindergeld erhöht und vereinheitlicht. Wir haben hohe Steigerungen bei den Regelsätzen gehabt. Wir haben den Kinderzuschlag erhöht. Und Deshalb hat sich bei den Leistungshöhen schon Wesentliches getan. Die große Herausforderung ist jetzt noch, die Abrufquoten noch stärker zu erhöhen, als uns das beim Kinderzuschlag bisher schon gelungen ist. Und die Herausforderung wird sein, Kindern noch mehr Chancen zu eröffnen, zum Beispiel durch das Kinderchancenportal. Das wird alles noch passieren. Und auch an dieser Stelle sei daran erinnert, dass nicht nur die Kindergrundsicherung unser einziges Instrument ist, das wir als Koalition in die Hand nehmen. Auch hier hat die Staatssekretärin schon aufs Startchancenprogramm hingewiesen, dessen wesentlichen Beitrag gegen Kinderarmut leisten wird. Spannenderweise jetzt heute aktuell von der CDU wieder in Frage gestellt wird. Da kann man auch Prioritätensetzungen sehen. Wir haben die Zuverdienstgrenzen für junge Menschen im Bürgergeld erhöht, die Erfahrung machen sollen, dass sich eigene Anstrengung lohnt. Wir haben das mit der Kostenheranziehung, Abschaffung im SGB VIII zusammen auch alle geschafft. Wir haben große Verbesserungen beim BAföG auf den Weg gebracht. Es wird also viel bereits für Kinder aus schwierigen Situationen getan. Und jetzt kommt die Kindergrundsicherung dann noch dazu. Und es wird gut sein. Und machen Sie sich ums Portal am wenigsten Sorgen. Das wird eine Spitzennummer.
Gut, herzlichen Dank. Und wir kommen zur Gruppe Die Linke, Frau Reicheneck, bitte.
Ja, vielen Dank erstmal, Frau Staatssekretärin. Also hier draußen wirkt es nicht ganz so konstruktiv, was Sie da verhandeln. Aber gut, das ist vielleicht nur meine Meinung. Aber es ist ja interessant, dass das Bündnis Kindergrundsicherung, wo sich 20 Verbände und 13 WissenschaftlerInnen zusammengesetzt haben, auch heute gerade noch mal den Tag genutzt haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass es wirklich ein Skandal ist, dass die Koalition es vor der Sommerpause nicht geschafft hat, was Vernünftiges vorzulegen, es weder eine Neuberechnung des Existenzminimums gibt, noch adäquate Leistungen. Wir könnten jetzt viel über den Gesetzentwurf an sich reden, aber ich habe eine konkrete Frage, weil da drin wird immer wieder auf ein Forschungskonsortium verwiesen. Von dem kommt auch diese vorgetragene Zahl 5,6 Millionen Kinder und Jugendliche, die davon profitieren würden. Die Kollegin Breher hat auch in der Regierungsbefragung danach gefragt und auch, wenn ich das in dem Protokoll nicht falsch gelesen habe, darum gebeten, dass uns dieser Bericht vielleicht mal zugeht. Das haben wir auch getan, telefonisch und per IFG-Anfrage. Uns wurde aber mitgeteilt, dass das die behördlichen Verhandlungen gefährden könnte. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn es hier gerade im parlamentarischen Prozess ist, also die ParlamentarierInnen verhandeln sollen, wäre es nicht sinnvoll, dass uns dieser Bericht auch zugeht, beziehungsweise was spricht dagegen? Oder vielleicht haben die anderen Fraktionen, nur wir nicht. Könnten wir noch mal klären.
Gut, vielen Dank. Und Frau Staatssekretärin?
Frau Reicheneck, ich finde, Bündnis Kindergrundsicherung als eine Nichtregierungsorganisation hat zu Recht einen Auftrag, Politik auch immer wieder zu pushen und zu featuren und mehr zu verlangen. Das ist die Rollenaufteilung in unserer Gesellschaft, die in dieser Form auch ganz gut funktioniert, dass wir Hand in Hand zusammenarbeiten mit den Verbänden. Zu der Zahl, die Sie gesagt haben, die 5,6 Millionen setzen sich zusammen aus den 1,8 Millionen im Bürgergeldbezug, 1,2 bis 3 Millionen, wie gesagt, in dem Bereich von Kids und den angenommenen Anzahl von Kindern, die im Dunkelziffer der Armut liegen, anhand der Einkommensstatistik, die uns vorliegt. Das sind alles bekannte Zahlen. Die liegen Ihnen bereits vor, so wie ich sie Ihnen derzeit gerade aufgestellt habe. Selbstverständlich haben die beratenden Abgeordneten eine Möglichkeit, auf weitergehendere Quellen, soweit wir sie vorweisen können, zurückzugreifen im Sinne einer validen Beratung des Parlaments in der Entscheidungsfindung. Und am Ende werden die Zahlen dann veröffentlicht, wenn wir wissen, und da komme ich auch zu der gleichen Frage wie Frau Breher, Form folgt der Funktion. Wir müssen wissen, was die Abgeordneten wollen. Dann können wir ihnen dazu valide Berechnungen liefern.
Danke sehr. Und die Zeit ist hier auch um. Gruppe BSW ist niemand da. Dann beenden wir diese Runde. Vielen Dank. Bedanke mich für den Bericht und schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufe auf Top 3, Beschluss des Organisationsstatutes, organisatorische Fragen der Ausschussarbeit in der 20. Wahlperiode, neue Fassung auf der Ausschussdrucksache 20/13/60 Entwurf. Wir stimmen ab über den Entwurf des Organisationsstatutes auf Ausschussdrucksache 20/13/60 Entwurf. Und ich stelle die Frage, wer ist für diesen Beschluss des Organisationsstatutes? Den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen und die CDU-CSU-Fraktion und die Gruppe Die Linke. Wer ist gegen dieses Organisationsstatut? Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist der Entwurf des Organisationsstatuts angenommen. Gut. So, wir hatten vor oder haben natürlich auch vor den Top 1, nämlich unser Fachgespräch zu den Empfehlungen Gesamtstrategie Fachkräfte in Kitas und Ganztags mit einem 5-minütigen Sachstandsbericht des Ministeriums, war jetzt für 11 Uhr vorgesehen und wir versuchen den Gast, der per Video zugeschaltet sein wird, reinzuholen, aber er ist noch nicht da. Aber wir können, natürlich die, die da sind, natürlich bitten darum, dass sie schon beginnen könnten. Ich begrüße sehr herzlich hier bei uns im Ausschuss, wenn er dann dazukommt, vielleicht machen wir das dann nachher. Aber ich begrüße ganz herzlich Frau Maria Theresia Münch vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. und Frau Professorin Dr. Kirsten Fuchs-Rechlin vom Deutschen Jugendinstitut. Ganz herzlich willkommen bei uns hier in dieser Runde im Ausschuss. Und es ist, bitte? Frau Wiesmann hat sich gemeldet hier noch, bevor wir schon anfangen. Bitte sehr.
Ja, ich habe ja, bin wirklich wie alle anderen sicher interessiert, dass wir durchkommen durch die Tagesordnung. Ich finde es jetzt trotzdem ein bisschen schwierig, wenn kommuniziert wurde, dass wir um 11 Uhr beginnen und ein Sachverständiger nicht da sein kann, also noch nicht da ist, können wir dann einfach starten?
Sonst wird die Diskussion nicht verbessern. Warten. Natürlich, wenn der Herr Adomat jetzt nicht da ist, dann sind es auch diese beiden wieder. Dann müsste man natürlich über die Tagesordnung beraten, dass sie umgestellt wird. Dann machen wir mal, schauen, was wir vorziehen können. Schauen nach. Wenn Sie einverstanden sind, kein Widerspruch hier besteht, dann machen wir das so. Gut. Genau. So, wir können, ich rufe auf Top 5. Ja? Ich rufe auf Top 5. Also, bitte.
Entschuldigung, wir haben eine abgestimmte Tagesordnung. Wenn wir die Reihenfolge ändern, dann müssen wir erst über die Reihenfolge der Tagesordnung abstimmen.
Ich habe gerade gefragt, wenn Sie alle damit einverstanden sind, habe keinen Widerspruch gehört, dann stimmen wir natürlich jetzt darüber ab, ob Sie einverstanden sind, dass wir die Tagesordnung ändern. Sprich, Top 5 und 6 könnten wir vorziehen. Ich schlage Ihnen vor, dass wir Top 5 und Top 6 jetzt vorziehen. Wer ist damit einverstanden? Das sind, glaube ich, alle Fraktionen und die Gruppe Die Linke. Dann können wir das so machen und ziehen jetzt den Tagesordnungspunkt 5 vor. Also, ich rufe auf Top 5, Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Entwurf eines Gesetzes zur besseren Bekämpfung von schwerer Kinderkriminalität, Bundestagsdrucksache 206194. Und wir kommen gleich zur Abstimmung. Wir stimmen ab über diesen Gesetzentwurf der AfD-Fraktion auf Bundestagsdrucksache 206194. Wer ist für diesen Gesetzentwurf? Bitte ums Handzeichen, das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Gesetzentwurf? Das sind alle anderen Fraktionen und auch die Gruppe Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Dann kommen wir zu Top 6. Ich rufe auf. Top 6 Unterrichtung durch die deutsche Delegation in der Interparlamentarischen Union, 148. Versammlung der Interparlamentarischen Union vom 22. bis 27. März 2024 in Genf, Schweiz, Bundestagsdrucksache 20.11865. Ich schlage vor, diese Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen und sehe und höre auch keinen Widerspruch von der Kollegin der Videokonferenz, dann ist das der Fall. Und ich höre gerade, unser Gast ist jetzt auch da und zugeschaltet, dann können wir tatsächlich die Reihenfolge von vorhin dann wieder fortsetzen. Das heißt, wir sind dann bei dem Top 1, den ich aufrufe. Das ist eben das Fachgespräch zu den Empfehlungen Gesamtstrategie Fachkräfte in Kitas und Ganztag mit dem 5-minütigen Sachstandsbericht des Ministeriums. Und begrüße jetzt auch nochmal offiziell auch sehr herzlich bei uns im Ausschuss Herrn Marc Adomat, Stadtdirektor und Beigeordneten im Dezernat für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Leverkusen. Sie sind jetzt zugeschaltet. Herr Adomat, herzlich willkommen. Hören Sie uns? Ja, sehr schön. Herzlich willkommen. Und ich hatte auch herzlich willkommen geheißen Frau Münch vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge und Frau Professorin Dr. Fuchs-Rechlin vom Deutschen Jugendinstitut. Ganz herzlich willkommen. Und so können wir mit diesem Fachgespräch beginnen. Es wurden verteilt eine PowerPoint-Präsentation auf der Ausschussdruckseite 2013-119a von Herrn Marc Adomat und eine Hintergrundinformationen auf der Ausschussdrucksache 2013-119b und c von Frau Münch. Wir beginnen mit dem 5-minütigen Bericht der Bundesregierung. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort zunächst. Bitte sehr.
Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Gesamtstrategie Fachkräfte für Kitas und Ganztags ist auch ein Punkt aus dem Koalitionsvertrag, das beschlossen wurde, woran wir schon seit Anfang 2023 arbeiten. Dazu gehört es, alle Beteiligten in dem Bereich an einen Tisch zu holen. Dazu gehören Länder, kommunale Spitzenverbände, Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Selbstvertretungen, Gewerkschaften. Genau das haben wir auch gemacht und haben gemeinsam Arbeits- und Rahmenbedingungen bei den Sozialpartnern, bei den Akteuren der Kommunen, der Länder auch zusammengetragen. Und rausgekommen ist dieses Papier, das Gesamtstrategie Fachkräfte in Kitas und Ganztags. In diesem Papier werden Sie feststellen, dass da 46 verschiedene Maßnahmen drin festgehalten wurden, die dann als Schlussfolgerung aus den vielen Beratungsstunden rausgekommen sind. In diesen 46 Empfehlungen will ich Ihnen nur nicht alle 46 vorlesen, keine Angst. Ich will Ihnen nur die wichtigsten Punkte so ein bisschen beleuchten und rausgreifen. Das sieht vorwiegend vor einen Ausbau von vergüteten, schulgeldfreien Ausbildungsangeboten. Vor allem schulgeldfrei ist hier tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass junge Menschen für ihre Ausbildung, Sie wissen ja, wir wollen nicht nur Lehrmittelfreiheit, sondern auch den freien Zugang zu Bildung und Ausbildung in Deutschland gewährleisten, dass wir das in diesem Bereich haben. Wir möchten auch voranbringen, dass Weiterbildungsmöglichkeiten, Umschulungsmöglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit, Fortbildungsmöglichkeiten, Qualifizierungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Dazu gehört auch Einstiegsmöglichkeiten für Menschen zu schaffen, die einen Haupt-/Mittelschulabschluss verfügen, das nicht unbedingt Abitur für die Voraussetzung ist für diese Ausbildungen. Wir wollen eine größere Durchlässigkeit der Aus- und Weiterbildung durch Modularisierung und Digitalisierung, um den Menschen, die womöglich ein bisschen mehr Zeit brauchen, um zum gleichen Abschluss zu kommen, dies auch zu gewährleisten, oder Menschen mit Handicap auch eine Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen zu gewährleisten. Es gehört auch ein Anerkennungsverfahren dazu, insbesondere im Ausland abgeschlossener Ausbildungen und Qualifizierungen. Aber nicht nur das. Ich sage da immer mit einem gewissen Schmunzeln, das gehört auch dazu, dass die Bundesländer untereinander die verschiedenen Ausbildungen anerkennen und nicht in jedem Bundesland ein eigenes Ausbildungsanerkennungsverfahren läuft, sondern dass wir da auch zu bundeseinheitlichen Regelungen kommen. Und nicht zuletzt will ich darauf hinweisen, dass wir ja auch in den 4-Milliarden-Programm zur Förderung von Kitas auch einen wesentlichen Punkt darin haben, auch andere Modelle auszuprobieren, wie zum Beispiel Berufsausbildungswege, die berufsbegleitend sind. Also das heißt, das, was wir aus dem Ausbildungsbereich kennen, zu ergänzen. Viele Bundesländer gehen jetzt inzwischen diesen Weg. Ich durfte zuletzt ein Projekt besuchen in Stuttgart, wo inzwischen über 2300 junge Menschen genau diesen Weg gehen, berufsbegleitend sozusagen oder beziehungsweise eine Berufsausbildung in diesem Bereich zu machen. Das sind verschiedene Möglichkeiten, die als Empfehlungen kurz-, mittel- und langfristig vorliegen. Zu dieser Gesamtstrategie gehört es aber dazu, und nicht nur das Ganze zu koordinieren, neue Wege aufzuzeigen, sondern die tatsächlich auch umzusetzen. Und dazu brauchen wir einfach die verschiedenen Einrichtungen, den Bund und die Kommunen. Wir sind als Bund nur bedingt dafür zuständig, dass das alles umgesetzt wird. Für den Prozess, wie gesagt, sind die verschiedenen Ebenen mit zuständig und insbesondere auch hier mit den Trägern sind wir da in gutem Dialog, wie wir auch Sie darin unterstützen können, dass Sie in diesen Bereichen vorankommen. Wichtig ist, dass wir in diesem ganzen Bereich der Debatte aufgrund Mangels von Fachkräften nicht die Rechtsansprüche meines Erachtens in Frage stellen dürfen, sondern wir brauchen einfach eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung. Dazu gehört es auch, dass wir nicht nur auch an die Qualität der Ausbildung nicht rangehen, sondern wir brauchen die bestqualifiziertesten Menschen für das Aufwachsen in diesem Land. Das ist ein wichtiger Bestandteil auch für Chancen von Kindern und Jugendlichen, das frühe Aufwachsen auch zu unterstützen. Und ich will bei der dabei verbleiben. Wenn Sie Fragen haben, beantworte ich sie selbstverständlich gerne.
Danke sehr. Und jetzt werden die Sachverständigen ihr Statement abgeben. Hierzu stehen insgesamt 15 Minuten zur Verfügung, also jeweils 5 Minuten. Sehr geehrter Adomat, beginnen Sie. Sie hätten das Wort oder Sie haben das Wort. Bitte sehr.
Ja. Vielen Dank. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht, die ist ja auch verteilt worden. Die würde ich jetzt auch gerne starten. Freue mich, dass ich hier sein darf, dass ich Ihnen auch mal die Position einer Stadt wie Leverkusen rund 168.000 Einwohner vorstellen kann. Die Situation ist bei uns schwierig, aber ich weiß natürlich aus dem Jugendhilfeausschuss des Städtetages NRW, dass es in Nachbarkommunen ähnlich schwierig ist. Die Situation gerade aktuell bei uns ist, Moment, geht gleich los. So.
Jetzt.
Situation bei uns ist, die Betreuungsbedarfe können teilweise tatsächlich, kannst du direkt weitermachen, die Betreuungsbedarfe können bei uns tatsächlich nicht abgedeckt werden. Das heißt, wir haben teilweise Situationen, dass Eltern und Kinder ohne Betreuungsvertrag bleiben, wegen der fehlenden Fachkräfte. Wir haben die Situation, das ist bei uns noch relativ entspannt, aber trotzdem kritisch, dass wir Einrichtungen neu gebaut haben. Das hat uns alles, ist uns alles sehr gut gelungen, die wir dann aber nur halb füllen können, weil wir keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Höre dann auch vereinzelt aus Nachbarkommunen, dass es dort noch schlimmer ist, dass man Einrichtungen wirklich leer stehen hat und guckt, wie kriege ich denn jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für meine Einrichtung. Tageweise haben wir jetzt teilweise auch die Betreuungszeiten gekürzt in Einrichtungen. Das war insbesondere in Wintermonaten, wo natürlich noch die Krankheitsausfälle dazu kamen. Dann ein Thema, was wir gar nicht anders machen konnten. Und tageweise, so wie fortdauernd, mussten wir auch die Anzahl der Kinder in den Einrichtungen reduzieren. Wir haben jetzt auch für das neue Kindergartenjahr die Betreuungszeiten deutlich gekürzt. Und was natürlich auch leider auf uns zugekommen ist, das war die vereinzelte Schließung von ganzen Einrichtungen. Da hatten wir dann keine Wahl, weil da konnten wir dann auch nichts mehr leisten. Das bedeutet natürlich für die Eltern ganz schwierig, die Elternzeit verlängert ohne finanziellen Ausgleich. Das ist leider die Situation. Und Teilnahme konnten Maßnahmen zur Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt nicht wahrgenommen werden. Das heißt Sprachkurse und Ähnliches. Und dann in der Folge die Erwerbslosigkeit, was sehr kritisch ist. Da saßen Eltern hier bei mir, teilweise in Tränen nah. Wir kommen hier nicht weiter. Wir brauchen ihre Unterstützung. Den kann ich dann immer nur sagen, ja, stellen Sie einen Rechtsanspruch, ist ja auch eben gesagt worden, und wir gucken, was wir dann an der Stelle machen können. Und bei den Eltern, die einen Betreuungsvertrag haben, gibt es dann eben existenzielle Probleme, weil die Arbeitgeber natürlich sagen, machen das nicht immer mit, wenn sie zu Hause bleiben. Und letztlich auch so, das wissen Sie ja alle, dass die Kosten insgesamt gestiegen sind und man da entsprechend natürlich die Betreuung auch vollständig braucht. Und dann auch die Situation, dass der Verlust des Arbeitsplatzes droht, falls das mit der Betreuung nicht gelingt. Ne? Und das ist dann insbesondere bei Eltern, die in Probezeit sind oder in einer Befristung sind, häufig der Fall, dass das dann so als Damoklesschwert über denen schwebt. Wir haben natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergarten die Situation, dass die ähnlich gefrustet sind, weil die natürlich von den Eltern alles zunächst abkriegen. Die sind ja an vorderster Front und die kriegen dann direkt die Kritik. Die Mitarbeiter sagen mir auch ganz klar, sie kommen ihrem pädagogischen Auftrag nicht nach. Da sind wir bei dem Thema Qualität. Sie wollen natürlich qualitativ hochwertig arbeiten, können das aber teilweise nicht mehr, weil eben durch die Personalausfälle da viel aufgefangen werden muss. Und das bedeutet in der Konsequenz, Belastung wird zu Überlastung und die Überlastung führt zu weiteren Personalausfällen. Und so bewegen wir uns im Strudel nach unten. Die Konsequenzen für die Kinder, und die stehen natürlich ganz oben in unserer Betrachtung, fehlende Struktur mit den Bezugspersonen, das funktioniert dann teilweise nicht. Wir haben erschwerte Eingewöhnungszeiten in den Kindergärten und das ist tatsächlich auch für die Kinder ein ganz großes Problem, weil sie immer wieder andere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner haben. Ja, und die Sorgen und Nöte von den Eltern wirken psychisch belastend auf die Kinder. Das kriegen wir auch mit. Das haben mir Eltern auch hier in Gesprächen vermehrt geschildert. Und was sehr auffällig ist, das sagen meine Mitarbeiterinnen auch, dass die Verhaltensauffälligkeiten in den Kindergärten bei den Kindern deutlich zugenommen haben. Konsequenz für die Gesellschaft ist natürlich, wir haben die Situation, dass wir zwangsläufig teilweise an den klassischen Rollenbildern festhalten und wir brauchen ja alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer momentan. Wir haben das Problem, dass wir die migrierten Menschen wieder ausgrenzen und wir haben das Problem, dass Kinder ausgegrenzt werden, die besonderen Bedarf haben und das wollten wir eigentlich vermeiden. Eben ist ja nochmal gesagt worden, wir wollen natürlich den Rechtsanspruch nicht in Frage stellen und wir wollen bestqualifizierteste Menschen, aber die müssen wir auch an der Stelle erstmal kriegen. Was wir gemacht haben an der Stelle ist, wir haben etwas, was die Nachbarkommunen, muss ich fairerweise einräumen, natürlich nicht so erfreut hat und auch die Träger. Wir haben die Vergütung von 8a nach 8b angehoben für die Erzieherinnen und Erzieher. Wir werden jetzt die Ergänzungskräfte schulen mit einer 160-Stunden-Qualifikation, damit wir sie auf Fachkraftstunden einsetzen können. Und damit bekommen die auch eine Zulage nach 8b. Das Angebot wird auch gut angenommen bei uns. Wir fangen jetzt vor den Sommerferien damit an und hoffen, dass wir nach den Sommerferien dann auch die entsprechende Qualifikation durchgeführt haben und damit auch eine Entlastung hinkriegen. Wir haben versucht, das ist aber nach hinten losgegangen, Zeitarbeitskräfte einzusetzen, aber die Zeitarbeitsfirmen haben genauso Probleme, Kräfte zu bekommen, die für sie arbeiten, um sie dann an uns weiterzugeben, dass das Thema von uns relativ schnell auch beendet wurde. Wir haben jetzt auch, das hat Mönchengladbach sehr erfolgreich gemacht, da haben wir das auch fairerweise abgeguckt, pädagogische Fachkräfte aus dem Ausland eingestellt. Wir fangen jetzt erst
Seite Automat.
Wir fangen jetzt mit zwei an. Und wir wollen natürlich mit den Berufsschulen stärker zusammenarbeiten und wir sind gerade dabei, Marketingmaßnahmen durchzuführen. So haben wir mit dem Kabarettisten gearbeitet. Das Aachener Modell ist in meinen Augen eine Sache, die kurzfristig wirkt. Und das heißt, wir können stärker pädagogisch arbeiten. Das heißt, Bildungs- und Förderanspruch am Vormittag. Ab Mittag steht die Betreuung im Vordergrund, die auch durch Nichtfachkräfte geleistet werden kann. Und Fachkräfte stehen dann für besondere Bedarfe, wie gesagt, Anleitung der Nichtfachkräfte und Ähnliches zur Verfügung. Damit kriegen wir noch deutliche Entlastung an. Und was wir auch gesagt haben, was aber bisher nicht gefolgt wird, und da bin ich auch gleich schon durch, das Land Baden-Württemberg und das Land Niedersachsen haben die Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger als Fachkräfte anerkannt. Und damit kann man natürlich zumindest für eine Zeit auch den Betrieb im Kindergarten aufrechterhalten, was ich sehr befürworten würde.
Wir müssen fortfahren und schnell fortfahren. Es folgt jetzt Frau Münch, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, für die Einladung zu diesem Fachgespräch. Ich steige gleich ein. Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins begrüßt grundsätzlich die Vorlage der Empfehlung der AG Gesamtstrategie Fachkräfte. Angesichts des gegenwärtigen und zukünftigen Fachkräftebedarfs und Mangels sieht sie es für dringend erforderlich an, dass sich Bund, Länder, Kommunen und Träger auf gemeinsame Strategien zur Verbesserung der Personalsituation verständigen. Der Deutsche Verein begrüßt es ausdrücklich, dass die AG die Beibehaltung des DQN-6-Niveaus der Erzieherinnenweiterbildung sowie deren generalistische Ausrichtung befürwortet. Sie begrüßt aber auch die Absicht, die berufsfachschulische Ausbildung auf DQR-4-Niveau zu stärken und den Ausbau der praxisintegrierenden Modelle auch in diesem Segment voranzubringen. Hinsichtlich der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen wiederholt die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins nachdrücklich die Forderung, dass sich der Bund auch weiterhin mindestens mit der Fortführung des Kita-Qualitätsgesetzes an den Kosten der Personalgewinnung und Bindung beteiligt und die Länder und Kommunen und vor allen Dingen auch die Träger bei den bereits auf Grundlage des Gesetzes getroffenen Maßnahmen weiterhin unterstützt. Und die Handlungsnotwendigkeit hatte die Präsentation von Herrn Adomat sehr deutlich gemacht. Lassen Sie mich auch eines ganz deutlich betonen. Die Kindertagesbetreuung ist einer der Schlüsselarbeitsmärkte. Ohne sie laufen auch andere Wirtschaftsbereiche nicht bzw. nicht so gut, wie sie könnten. Fachkräfte in den Einrichtungen sind Mütter und Väter, die nicht nur zur Vereinbarkeit und Erwerbsbeteiligung anderer beitragen, sondern selbst in Vereinbarkeitsnöte geraten, wenn es für sie auch keine Kindertagesbetreuungsangebote gibt. Wer mittel- und langfristig auch in den sogenannten systemrelevanten Arbeitsfeldern Fachkräfte halten möchte, muss sich für eine gute Infrastruktur einsetzen. Dieser Arbeitsmarkt trägt zum BIP bei, beispielsweise über die Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Ohne ausreichende Kindertagesbetreuung funktioniert Wirtschaft nicht. Qualität und Ausbau ist öffentliche Daseinsvorsorge und bleibt Aufgabe aller drei föderalen Ebenen. Und damit bleibt auch der Bund nach Ansicht der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins gefordert, in die Qualität mitzuinvestieren. Zieht sich der Bund jetzt raus, wird es nicht nur schwierig oder gar unmöglich sein, Konvergenz zwischen den Ländern herzustellen. Er sendet damit auch eine Botschaft an die über 800.000, also summa summarum fast 1 Million Beschäftigte und damit auch Bundesbürger, dass es der Bund nicht mehr als seine Aufgabe betrachtet, in eine qualitätvolle und bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung zu investieren. Noch kurz zurück zu den Empfehlungen. Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins vermisst in den Empfehlungen Vorschläge zur Gewinnung und Bindung von Lehrkräften. auch adressieren zahlreiche Maßnahmen Kita-Träger, aber Maßnahmen zu deren Stärkung und Weiterentwicklung werden nur wenig thematisiert. Und ein letzter Punkt. Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins fordert den Ausbau der Berufsbildungs- und Berufsgruppenforschung bzw. die Einführung und Etablierung einer bundesweiten Berufsbildungsstatistik für alle sozialpädagogischen Berufe. Und hier sei mir ein Hinweis auf die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte erlaubt, die schon sehr viel Material zusammen und getragen hat und geforscht hat. Und ich glaube, das wäre auch ein guter Anker für eine Berufsbildungsstatistik. Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins spricht sich zudem dafür aus, den Umsetzungsprozess der Maßnahmen zu begleiten und zu monitoren. Und die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins begrüßt schließlich ausdrücklich, dass es eine enge Verknüpfung der AG mit dem parallel laufenden Prozess zwischen JFMK und KMK gibt und dass nach ihrem Kenntnisstand viele der Empfehlungen der AG-Gesamtstrategie dort auch aufgegriffen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit reingeholt.
Ja. Vielen herzlichen Dank. Gut. So, und Frau Professorin Fuchs-Rechling, bitte, Sie haben das Wort.
Ist das an, ja. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, zur Gesamtstrategie Fachkräfte in Kitas hier Stellung nehmen zu können. Das vorgelegte Empfehlungspapier ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer kohärenten Steuerung des Kitasystems. Ich konzentriere mich im Folgenden auf zwei Handlungsfelder, attraktive Aus- und Weiterbildung sowie Potenziale zusätzlicher Gruppen. Im Handlungsfeld attraktive Aus- und Weiterbildung liegt ein starker Fokus auf den berufsfachschulischen Ausbildungsgängen. Das erscheint zunächst sinnvoll, denn in Zeiten des Fachkräftemangels ist eine möglichst breite Zielgruppenansprache wichtig. Und durch die kürzere Ausbildungsdauer stehen diese Personen dem Arbeitsmarkt schneller zur Verfügung. Bei allen Maßnahmen müssen jedoch auch mögliche unerwünschte Nebeneffekte bedacht werden. Sollen Qualitätseinbuße vermieden werden, ist zusätzlich das jeweilige regionale Personalgefüge in Rechnung zu stellen. Denn es zeigt sich eine beachtliche Heterogenität im Qualifikationsniveau der Länder. Deutschlandweit sind rund 70% des Personals auf DQR Niveau 6 qualifiziert. In den Ländern reicht die Spannbreite von 50% bis 90%. Das heißt, das Potenzial zur Ausweitung geringer qualifizierten Personals ist sehr unterschiedlich. Wird dies nicht berücksichtigt, bleibt zu befürchten, dass einer Dequalifizierung des Personals Vorschub geleistet wird und sich das Qualifikationsgefüge der frühen Bildung noch weiter von allen anderen Bildungsbereichen entfernt, als dies ohnehin der Fall ist. Dementsprechend fällt auf, dass in den Empfehlungen der Gesamtstrategie die fachlich einschlägigen Akademikerinnen und Akademiker nicht adressiert werden, die immerhin allein aus den Bachelorstudiengängen ein Fachkräftereservoir von rund 25.000 Personen im Jahr stellen. Das ist insofern erstaunlich, als dass sich in der Gesamtstrategie Maßnahmen finden, deren Umsetzung einen adäquaten Einsatz von Akademikerinnen und Akademikern befördern könnten. Dazu zählen etwa die Ausdifferenzierung der Arbeitsaufgaben, die Flexibilisierung der Vergütung und die Implementierung von horizontalen Funktionsstellen. Es läge also in der Umsetzung der Maßnahmen die Chance, zukünftig verstärkt Hochschulabsolventinnen und Absolventen für die frühe Bildung zu gewinnen. Voraussetzung wäre der bedarfsorientierte Ausbau einschlägiger Studiengänge. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Im Handlungsfeld Potenziale zusätzlicher Gruppen werden Personen mit fachnaher und nicht fachnaher Qualifikation sowie Personen mit einschlägigen ausländischen Abschlüssen adressiert. Auch das ist eine wichtige Stellschraube, denn aufgrund der demografischen Entwicklung haben wir es vor allem mit kurz- und mittelfristigen Personalbedarfen zu tun, die über einen weiteren Ausbau der Ausbildungskapazitäten kaum erfüllt werden können, denn Bildung braucht Zeit und insbesondere dann, wenn auch die Lehrkraftpotenziale ausgebaut werden müssen. Das heißt, es wird nicht ohne die sogenannten Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gehen. Aber ihr Einsatz ist nicht voraussetzungslos. Studien zeigen, dass eine zu hohe Zahl von nicht einschlägig qualifizierten Personen zu Qualitätsverlusten und zu verringerter Arbeitszufriedenheit beim einschlägig qualifizierten Personal führt. Und zwar vor allem dann, wenn Quereinstiege nicht mit entsprechenden Maßnahmen flankiert werden. Dazu zählen die Entwicklung spezieller Einarbeitungskonzepte inklusive der Klärung von Zuständigkeiten, Teamentwicklungsmaßnahmen, gezielte Personalentwicklung sowie Fort- und Weiterbildung, die anschlussfähig an formale Aus- und Weiterbildung ist. Zu diesen Fortbildungskonzepten gibt es bislang jedoch keine Standards hinsichtlich Inhalte, Dauer und Formate. Eine bundesweite Vereinheitlichung und wechselseitige Anerkennung von Fortbildungszertifikaten wären wichtige Voraussetzungen, um potenziellen Berufswechslerinnen und Wechslern, die ja ebenfalls stark umworben sind, ein attraktives Angebot zu unterbreiten. Die Maßnahmen sollten evaluiert werden, um daraus Schlussfolgerungen für ihre Weiterentwicklung zu ziehen. Heterogene Teams brauchen zudem Leitungskräfte mit ausreichenden zeitlichen Ressourcen, unter anderem für die Team- und Personalentwicklung. Analysen mit den amtlichen Daten zeigen, dass insbesondere kleine Einrichtungen oder kleinere Einrichtungen nicht über ausreichende Leitungsstunden verfügen. Das heißt, der Ausbau heterogener Teams zieht Investitionen in den Stützsystemen nach sich, die einer entsprechenden stabilen Refinanzierung bedürfen. Eine letzte Bemerkung. Bei der Fachkräftegewinnung geht es darum, Übergangslösungen zu entwickeln, ohne die Fachlichkeit im Kern preiszugeben. Ein Downgrading im großen Stil wäre jedenfalls das falsche Signal für die gut 700.000 Fachkräfte im System. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank. Es besteht nunmehr die Gelegenheit, Fragen an unsere Gäste zu stellen. Dabei gestaltet sich der weitere Ablauf des Fachgesprächs wie folgt. Es finden zwei Frage- und Antwortrunden statt. In der ersten Runde hat jede Fraktion 4 Minuten Zeit für ihre Fragen und die Antworten. Also alles muss in diesen 4 Minuten passiert sein. Und in der zweiten Runde hat jede Fraktion 3 Minuten Zeit. Denken Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, daran, dass Ihre Gäste Gelegenheit haben sollten, auch zu antworten, also die Fragen nicht zu lang sein sollten oder Statements. Den beiden Gruppen steht die Hälfte der Zeit zur Verfügung, also 2 und dann eben 1,5 Minuten insgesamt, circa 45 Minuten. Dann beginnen wir mit der Frage- und Antwortrunde mit der Fraktion der SPD. Herrn Erik von Malotki gebe ich das Wort. Bitte sehr.
Ja, danke schön, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Staatssekretärin, liebe Gäste. Erstmal möchte ich mich bedanken für die Vorstellung der Gesamtstrategie und auch für die, sag ich mal, sehr hohen fachlichen Input von Ihrer Seite. Einige der Maßnahmen, die in der Gesamtstrategie angedeutet oder festgehalten sind, werden ja aktuell schon durch das Kita-Qualitätsgesetz gefördert. Und aus meiner Sicht ist es so, ich schließe mich da Frau Münch an, diese Mittel dürfen auf keinen Fall wegfallen. Stattdessen sollten wir mit dem Qualitätsentwicklungsgesetz weitere strukturelle Verbesserungen einbringen. Und jetzt vielleicht meine Fragen vor allen Dingen an Frau Professorin Fuchs-Rechtlin und Frau Münch. In der Gesamtstrategie ist ja festgehalten, dass die Verbesserung von Qualität in den Kitas eine gewisse Rolle spielt für die Fachkräftebindung und Fachkräftegewinnung. Könnten Sie einmal sagen, was insbesondere die vertikalen Karrierewegen durch Funktionsstellen bzw. Profilstellen dafür leisten können? Sie haben es ja schon angedeutet. Und auch, was diese Funktionsprofilstellen, was die interne Weiterbildung angeht, Mentoring und so weiter leisten könnten. Zweite Frage wäre die Ausweitung der Ausbildungskapazitäten. Vielleicht können Sie dazu sagen, was ist da noch das Potenzial? Und die dritte Frage wäre, es gibt ja eine Studie des WIF, was vom BMBF in Auftrag gegeben worden ist, wo es darum geht, was braucht man, um Fachkräfte im Feld zu halten? Was sind da die Potenziale? Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen. Dankeschön.
Danke, es war jetzt Frau Münch angesprochen. Ja? Beide, Entschuldigung, ja, Frau Dr. Fodern.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die letzte Frage würde ich dann direkt an Frau Fuchs-Rechtlin weitergeben. Bezüglich Karrierewege und Profilergänzungskräfte, da hat der Deutsche Verein ja vor nicht allzu langer Zeit dezidierte Empfehlungen vorgelegt, weil er darin auch sieht, dass es eine Stärkung des Arbeitsfeldes ist. Bislang ist das Arbeitsfeld, was die Funktionen oder die unterschiedlichen Handlungsfelder in der Kindertageseinrichtung angeht, relativ homogen. Und um dieses Arbeitsfeld attraktiv zu machen, um möglichst viele Zugangswege auch zu eröffnen, beziehungsweise Entwicklungsmöglichkeiten für die Fachkräfte zu eröffnen. Deswegen würde der Deutsche Verein das sehr begrüßen, wenn es noch viel stärker Profilergänzungskräfte, Profilkräfte und Karrierewege eröffnet werden könnten. Und wenn da sozusagen auch Maßnahmen ergriffen werden könnten, um das Feld als Ganzes auch attraktiv zu machen. Bezüglich der Ausweitung der Ausbildungskapazität, nun, ich glaube, da kann aber Frau Fuchs-Rechtlin noch mal deutlich bessere Zahlen liefern. Die Wahrnehmung ist, dass momentan, also der Aufstieg bei den Fachschulen ist schon enorm gewesen. Und ich glaube, jetzt irgendwann ist auch mal die Decke ein Stück weit erreicht. auch vor dem Hintergrund, was ich eingangs gesagt habe, auch fehlender Fachkräfte und Lehrkräfte in den Schulen. Aber die Debatten, die jetzt gerade zurzeit geführt werden, zum Beispiel nochmal den Fokus auf die Assistenzausbildungen zu richten, das ist etwas, was der Deutsche Verein begrüßt, da auch eine stärkere Konturierung zu geben. Ich möchte nur mit einer Annahme ein Stück weit aufräumen, dass die Hauptschüler sozusagen die Masse jetzt bilden würden und Zugang in das Feld bekommen könnten. Bislang sind die berufsfachschulischen Ausbildungen schon darauf ausgerichtet, auch Hauptschülerinnen den Zugang zu ermöglichen. Das Abitur ist quasi die Voraussetzung für die darauf aufsetzende Erzieherinnenweiterbildung. Deswegen weiß ich nicht, ob da noch die Masse zu gewinnen ist, aber in jedem Fall eine Konturierung und Vereinheitlichung der Assistenzausbildung. Es gibt die Sozialassistentin, Kinderpflegerin und die sozialpädagogische Assistentin. Das wäre sicherlich zu begrüßen. Und jetzt.
Also ich fange mit den Funktionsstellen und deren Funktion für die Bindung an. Wir haben eine Studie gemacht mit Kita-Fachkräften. Das war eine qualitative Studie. Und da zeigt sich, dass die Kita-Fachkräfte häufig berufliche Aspirationen im Arbeitsfeld nicht realisieren können. Und dann kommt es zu Abwanderung oder sie haben eine Abwanderungsneigung. Und es kommt auch zu teilweise Abwanderungen. Also man macht dann nur noch eine halbe Stelle in der Kita und eine halbe Stelle macht man freiberuflich, wie auch immer. Und ich glaube, dass Funktionsstellen eine gute Möglichkeit wären, um eben Fachkräfte, die eine Karriereorientierung haben, und mit Karriere meine ich jetzt nicht Aufstieg, sondern horizontale Karrieren. Nicht alle Fachkräfte wollen Leitung werden. Und das ist im Moment die einzige etablierte Karriere, die es überhaupt gibt in der Kita. Das ist ungünstig für ein Arbeitsfeld. Und wir wollen ja auch gerne karriereorientierte im Sinne von beruflicher Entwicklung Menschen im Arbeitsfeld haben und halten. Der zweite Punkt war die Ausweitung der Ausbildungskapazitäten. Wir haben jetzt, also die Erzieher, also in der Vergangenheit war es so, dass die Fachkräftegewinnung vor allem über die fachschulische Ausbildung lief. Das war vielleicht nicht ganz glücklich, weil ich hatte das in meinem Statement schon angesprochen. Eigentlich ist es gut, wenn man möglichst viele Zielgruppen anspricht. Das heißt, Berufswege oder Einstiege in die Kita auf allen Niveaus der Schulabschlüsse hat. Und man hat sich sehr stark auf die Fachschulausbildung fokussiert. Ich habe den Eindruck, das ändert sich jetzt gerade im Moment. Also die berufsfachschulischen Ausbildungsgänge sind jetzt mehr und mehr in den Blick geraten. In NRW weiß ich, da gibt es jetzt mittlerweile eine PIAK, also okay, gut. Also ich glaube, das hat sie aber auch schon gesagt, über die Dualisierung, mit Dualisierung meine ich nicht duale Ausbildung, sondern praxisintegrierte Ausbildung, ist da durchaus noch was zu machen, wenn man ein bisschen breiter guckt. Und der letzte Punkt zum oder soll ich Stopp machen?
Vielleicht in der zweiten Runde dann, vielleicht können Sie es noch ergänzen. Es gibt noch eine zweite Runde. Danke sehr. Es folgt die Fraktion der CDU-CSU. Frau Janssen, Entschuldigung, Frau Janssen. Ja, klar.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und einen herzlichen Dank auch an die Experten in der Runde. Ich hätte ein paar Fragen an Herrn Adomat. Und zwar haben Sie ja im März einen Brief ans Ministerium geschickt und nie eine Antwort bekommen. Sie haben jetzt den Inhalt Ihres Briefes vorhin kurz in der PowerPoint auch einmal dargestellt und am Ende das Aachener Modell angesprochen. Das musste angesichts der Zeit, mussten Sie da ziemlich durchrasen. Und ich würde gerne noch mal fragen, ob Sie noch mal ein bisschen detaillierter auf das Aachener Modell eingehen können, was ja kurzfristige Lösungsansätze bietet. Und darum geht es Ihnen ja eigentlich auch, so habe ich Sie jetzt auf jeden Fall verstanden. Und was das Aachener Modell aus Ihrer Sicht eben für Kita und Ganztag leisten kann. Und ob Sie die Maßnahmen, die im Aachener Modell dargelegt sind, in der Gesamtstrategie auch irgendwo wiederfinden, ob Sie die da verortet sehen. Vielen Dank.
Danke sehr. Herr Adomat, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Ja, das Aachener Modell, das treibt uns hier schon lange um. Und das ist der Ansatz, das speziell entwickelt wurde, um den Fachkräftemangel in Kindertagesstätten kurzfristig abzuhelfen. Es zielt letztlich darauf ab, durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen und organisatorische Anpassungen die personellen Engpässe zu lindern und die Qualität der Betreuung zu sichern. Und das bedeutet, die Qualifizierung von Quereinsteigern durch spezielle Weiterbildungsprogramme sollen Personen ohne pädagogische Bildung schnell und effizient für den Einsatz in Kitas und Ganztagsschulen qualifiziert werden. Und daneben wollen wir die Fachkräfte natürlich unterstützen, damit sie ihrer eigentlichen Arbeit nachkommen können und von administrativen Aufgaben entlastet werden und stärker natürlich pädagogisch arbeiten können. Aus meiner Sicht kann das Aachener Modell in den Kindertagesstätten und Ganztag das auch leisten. Kurzfristige Entlastung durch schnelle Qualifizierung von Quereinsteigern kann aktuellen Personalmangel entschärfen. Dann die Erhöhung der Betreuungsqualität. Durch die zusätzliche Unterstützung ermöglicht es den Fachkräften, sich stärker auf die pädagogische Arbeit zu konzentrieren, was natürlich dann auch die Betreuungsqualität erhöht. Und die Attraktivierung des Berufsbildes, denn das merken wir auch, es wird schwieriger, das hier gut zu verkaufen. Flexible Arbeitszeitmodelle müssen her und unterstützende Maßnahmen können dazu beitragen, den Beruf auch attraktiver zu machen und neue Fachkräfte zu gewinnen. Und letztlich nachhaltige Lösungen. Langfristig können die verbesserten Kooperationsstrukturen und die gezielte Qualifizierung dazu beitragen, eine nachhaltige Verbesserung der Betreuungssituation zu erreichen. Und im Ergebnis bietet das Aachener Modell daher wertvolle und kurzfristige Lösungen und Entlastung. Und aus meiner Sicht stellt die Gesamtstrategie eine gute mittel- und kurzfristige Möglichkeit dar. Aber es ist keine Lösung für uns kurzfristig in den Kommunen. Und das ist ein echtes Problem. Denn wir brauchen gerade kurzfristige Lösungen und die Eltern brauchen Lösungen. Und das hört sich alles gut an, ist auch sicherlich alles gut gemeint, aber das, was in dem Papier steht, ist für mich eher mittel- bis langfristig. Und mir fehlt tatsächlich der Ansatz, wie kriegen wir kurzfristige Lösungen her? Und ich habe inzwischen auch eine Antwort gekriegt, zwar nicht von der Ministerin, aber von der Leiterin des Referats 514. Und das ist doch meiner Ansicht nach sehr, sehr allgemein gehalten. Und da wünschte ich mir noch Konkreteres, aber wie gesagt auch primär im Bereich kurzfristige Lösungen.
Danke. Danke sehr. Ein paar Sekunden. Ist gut. Okay, danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Dr. Krumwiede-Steiner ist dabei.
Ja, vielen Dank an den Input von den Referentinnen und mir ist an der Stelle ein Gruß nach Leverkusen erlaubt. Wir haben heute eine eindeutige Leverkusen-Dominanz. Die Nike Slavik ist hier und deswegen darf ich einen herzlichen Gruß an Herrn Adumat ausrichten. Leverkusen betreibt also nicht nur engagierten Fußball, sondern eben auch eine engagierte Familienpolitik. Und die Probleme in Leverkusen sind aber auch eben deutschlandweit die gleichen, die Sie beschrieben haben. Auch bei mir im Wahlkreis kennen wir das. Kitas öffnen spontan, schließen spontan, weil nicht genügend Fachkräfte anwesend sind, obwohl ErzieherInnen anwesend sind. Und daher geht meine Frage an Frau Theresia Münch. In dem Zusammenhang, wie bekommen wir das denn hin? Welche Potenzialgruppen können wir noch erschließen? Sie haben gerade eben schon von den HauptschülerInnen gesprochen, die ja schon Möglichkeiten haben. Mir geht es aber auch noch mal darum, welche Gruppen haben wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm? Vielleicht gibt es wirklich auch noch kurzfristig Möglichkeiten, da Abhilfe zu schaffen. Ich meine, es ist klar, zusätzlich brauchen wir natürlich die Ausfinanzierung des Kita-Qualitätsgesetzes. Das ist logisch. Und um mehr Vereinbarkeit zu schaffen, brauchen wir auch die Familienstarthilfe. Aber wenn wir jetzt eben in diesem Bereich kurzfristige Lösungen, weil die Hütte eben aktuell brennt, denken und aber auch langfristige Strategien, zu der ja die Fachkräftestrategie eben beiträgt. Wie können wir da, welche Möglichkeiten sehen Sie, dass wir da Fachkräfte gewinnen können zusätzlich?
Danke sehr. Frau Münch, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Krumwiede-Steiner. Also zunächst mal alle Branchen fischen im selben Teich. Alle. Nicht nur die Kindertagesbetreuung, sondern alle. Und ich glaube, es wird auch nicht die Lösung oder die eine Zielgruppe geben, die das Ruder in irgendeiner Form rumreißen könnte. Aber die Wege, die gezeichnet worden sind, also zum Beispiel Stichwort, was Frau Fuchs-Richtlin schon gesagt hat, Akademisierte, also die Kindheitspädagogen, wären eine Zielgruppe, die noch nicht ausreichend gehoben sind. Auf der anderen Seite natürlich auch das, was Herr Adomat geschildert hat, also in den Assistenzberufen, die noch zu stärken. Und ich glaube, wenn es gelingen täte, tatsächlich diese Assistenzausbildung zu konturieren und zu vereinheitlichen und damit auch wirklich eine Marke zu setzen, wäre das sicherlich auch eine Möglichkeit, um noch mehr Menschen für diesen Beruf zu gewinnen, vorbehaltlich dessen, dass natürlich das DQR-6-Level in der Qualifizierung erhalten bleibt und letztendlich, also das sagt auch der Deutsche Verein, die Durchlässigkeit hin zu einer Erzieherin-Weiterbildung gegeben sein muss. Genau. Und ich glaube, es ist auch entscheidend, also neben den praxisintegrierenden Ausbildungen, also man könnte jetzt zum Beispiel auch an die Personen denken, die sukzessive durch Digitalisierung oder KI frei werdende Personalressourcen entstehen, wobei, wie gesagt, mein Eingangssatz Alle Branchen fischen, alle im selben Teich. Und da geht es halt sozusagen um, auch ein Stück weit um Marketing, um Branding, dass man das Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung so attraktiv gestaltet, dass man konkurrenzfähig ist gegenüber den anderen Branchen. Ein Punkt ist das, was in dem Aachener Modell auch deutlich wurde, was Herr Adomat auch gesagt hatte. Es ist wesentlich, dass in den Einrichtungen natürlich wirklich auch Entlastung passiert, dass man die Leute auch halten kann beziehungsweise sagen kann, wenn ihr kommt, dann könnt ihr auch eurer originären Arbeit nachgehen. Sprich, es braucht mehr Hauswirtschaftskräfte und Verwaltungskräfte und auch Unterstützungskräfte, die die Fachkräfte in ihrer eigenen Arbeit unterstützen. Erforderlich ist sicherlich auch noch mal zu gucken, genau wer welche Aufgabe mit welcher Qualifikation in der Kindertagesbetreuung ausfüllen kann, allerdings immer mit dem Ziel, die Umsetzung des Förderauftrags nach § 22 SGB VIII auch wirklich umsetzen zu können.
Danke sehr. Dann folgt die Fraktion der AfD. Frau Harder-Kühnel, bitte.
Ja, guten Morgen allerseits. Vielen Dank erstmal auch von uns für Ihre Ausführungen. Es wurde jetzt hier viel von Qualität gesprochen und laut dieser Gesamtstrategie sollen Einstiegswege auch für Personen ohne mittleren Schulabschluss ausgebaut werden. Auf welche Weise kann sowas geschehen und wie will man hier dann tatsächlich auch die Qualifikation, die Qualität auch für Quereinsteiger sicherstellen? Dann zum Zweiten würde mich interessieren, ob Sie Erfahrungen aus dem europäischen Ausland haben, wie dort diese Fachkräftegewinnung läuft im Kita-Bereich und die dann vielleicht auch für Deutschland als Vorbild gelten könnten. Österreich und so weiter hat ja wahrscheinlich ähnliche Probleme. Vielen Dank.
Danke sehr. Wer möchte?
Also die Frage ist offen, wer.
Okay, sind alle angesprochen. Wer möchte einsteigen?
Ich könnte mal was zu den Zugang für Hauptschülerinnen. Es gibt ja Zugänge für Hauptschülerinnen, die Kinderpflegeausbildung. Die adressiert Hauptschülerinnen und hat noch den Vorteil, dass daran die Weiterbildung zur Erzieherin angeschlossen werden kann. Also Durchlässigkeit ist da wichtig. Also es gibt Zugänge für Hauptschülerinnen über die Kinderpflegeausbildung. Kenntnisse über Fachkräftegewinnung im Ausland habe ich leider nicht. Also darüber habe ich auch keine dezidierten Kenntnisse, aber in der Gesamtstrategie sind ja auch Vorschläge sozusagen drin, wie man hier in Deutschland lebende Menschen mit einem, ich sag mal, fachnahen oder einschlägigen Ausbildungsabschluss noch stärker gewinnen kann und binden kann. Und ich glaube, Stichwort die Anerkennungsverfahren vereinfachen, parallel laufende Integrationssprachkurse und Berufssprachkurse zu implementieren. Und ich würde gerne noch einen Satz, aber vielleicht kann Herr Adomat, weil der das ja auch in seinem Aachener Modell, glaube ich, vorgestellt hat, vielleicht dazu noch mal was sagen. Ich würde nur noch einen Satz ergänzen bezüglich der Einstiegswege, was Sie gesagt haben, Frau Harder-Kühnel, von nicht qualifizierten oder geringer qualifizierten. Essentiell ist es, wird es sein, dass die Einrichtungen quasi auch, also nicht nur, dass die Leitungen dazu befähigt sind, sondern dass in den Einrichtungen auch wirklich Personal für Praxisanleitung da ist. Ausreichendes Personal für Praxisanleitung und Unterstützungssysteme der Fachberatung müssen da auch in den Blick genommen werden, damit die Fachkräfte, die mit der Arbeit an den Kindern beschäftigt sind, nicht damit sozusagen auch noch konfrontiert sind, sondern da braucht es Stützsysteme innerhalb der Einrichtung.
Danke sehr. Herr Adomat, bitte sehr.
Thema, da müssen wir Personal für freistellen. Das ist momentan aber schwierig, weil es Fachpersonal fehlt. Zur Frage der ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist ja in der Tat so, dass zum Beispiel in Spanien und Italien ein Überhang an Erzieherinnen und Erziehern da ist und wir die deshalb auch abwerben, dass sie zu uns kommen. Also das heißt, wir gehen den Weg und schauen, wo sind tatsächlich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne auch nach Deutschland kommen und die gerne diesen Beruf auch bei uns ausüben. Und das scheint sehr erfolgreich zu sein. Wir erleben es, wie gesagt, in Nachbarkommunen und wir wollen diesen Weg jetzt auch gehen. Ich weiß nicht, wie Österreich das macht, aber für uns ist das ein guter Weg. Und dann geht es natürlich noch darum, dass wir die Ausbildungsabschlüsse, zum Beispiel, das ist ein Thema jetzt mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die hier bei uns leben, dass wir die schnellstens anerkennen. Das zieht sich teilweise auch extrem lang, damit wir die auch in unseren Einrichtungen einsetzen können. Vielen Dank.
Danke sehr. Gut, dann fahren wir fort und kommen zur Fraktion der FDP. Herr Seestern-Pauli, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von mir erstmal ein herzliches Dank an alle drei Expertinnen und Experten für die Impulse. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Stärkung der frühkindlichen Bildung massiv wichtig ist. Und dafür sind natürlich vor allem und maßgeblich auch die Fachkräfte mitverantwortlich. Und warum das so wichtig ist, ist auch an verschiedenen Stellen heute wieder angeklungen. Nämlich zum einen, dass es um Chancen für unsere Kinder geht, nämlich unabhängig vom eigenen Elternhaus sein und oder ihren Weg gehen zu können. Es ist auch wichtig in Bezug auf die Gesundheit von Kindern. Das ist, glaube ich, von Herrn Adomat angesprochen worden, was für Auswirkungen auch Stress auf Kinder, auf psychische Gesundheit hat. Auch ein Thema, mit dem wir uns ja auch in den letzten Sitzungen hier schon mal auseinandergesetzt haben. Es ermöglicht zum Dritten aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit allen daran hängenden Faktoren, Stichwort Altersarmut oder aber auch natürlich fehlende Fachkräfte im Bereich der Wirtschaft. Es sind jetzt ganz viele Punkte angesprochen worden und ich habe meine ersten Fragen an Herrn Adomat. Nämlich zum einen hatten Sie angesprochen, dass eine Vielzahl von Plätzen nicht erfüllt werden können und Sie auch im Austausch mit den betroffenen Eltern sind. Was mich einfach mal interessieren würde, auch aus kommunalpolitischer Sicht, führt das eigentlich zu Klageverfahren seitens der Eltern gegen den gegen die Stadt dann in diesem Fall aller Wahrscheinlichkeit nach. Und zum anderen haben Sie ja noch zwei weitere Folien gehabt in Ihrer Präsentation, zu denen Sie ja leider nicht mehr gekommen sind. Ich hatte sie mir beim Vorfeld angeschaut, nämlich zum einen Vorschläge aus der Elternschaft und weitere Lösungsideen. Und da würde ich einfach von Ihnen gerne noch mal wissen, haben Sie die jetzt einfach uns zur Kenntnis gegeben? Bewerten Sie die eher positiv oder eher negativ? Weil beispielsweise die Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen für Eltern in Kindertageseinrichtungen ist sicherlich kurzfristig ein spannender Vorschlag seitens der Elternschaft. Ich würde aber gerne mal wissen, wie Sie als Träger dazu stehen, also unter dem Stichwort auch Raumbedarfe oder potenziell auch Unruhe in Einrichtungen. Von daher würde ich es einfach gerne mal wissen und Ihnen die Möglichkeit geben, das vielleicht noch mal auszuführen, aber auch die letzte Folie mit den weiteren Lösungsideen. Da hätte ich Interesse dran. Herzlichen Dank.
Danke sehr. Und zur Beantwortung, Herr Adomat, in der gegebenen Zeit. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Seestern-Pauli, für Ihre Nachfrage. Also Klagen haben wir bisher vermeiden können in Leverkusen, aber auch aus Nachbarkommunen wissen wir, dass dort erfolgreich geklagt wurde. Und zu den Elternvorschlägen, die sind schwierig umzusetzen, sage ich auch ganz ehrlich, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, Raumkapazitäten. Aber ich wollte Ihnen das auch nicht vorenthalten, dass Eltern mit solchen Vorschlägen kommen. Wenn wir die Räume hätten, würden wir es sicherlich machen. In der Tagespflege ist tatsächlich auch sowas schon überlegt worden, ob man das machen kann. Aber es ist, wie gesagt, eine Frage von Raumkapazitäten. Kostenfreie Bildung, Förderung ist ein Thema, weil wir haben ja in Leverkusen und Nordrhein-Westfalen die letzten beiden Kita-Jahre frei. Das heißt, 25 Wochenstunden würden wir grundsätzlich als vorschlagen, dass man die frei gibt. Denn wir stellen fest, sobald die Kostenfreiheit eintritt, switchen die Eltern um auf 35 und 45 Stunden, was kostet ja nichts. Und ob ich mein Kind bringe oder nicht, ist an der Stelle auch nicht unbedingt zwingend wichtig. Und die beitragspflichtige Betreuung am Mittag entsprechend dem Betreuungsumfang und gestaffelt nach Einkommen halten wir dann in der Folge für sinnvoll, sodass die Eltern auch wirklich darüber nachdenken, brauche ich das oder brauche ich es nicht. Das ist halt die Frage, wie schätze ich meinen eigenen Betreuungsbedarf ein. Kleines Schmankerl am Rande, schaffe ich in der Zeit. Eine Mutter sagte mal, ich möchte mal in Ruhe duschen, deshalb brauche ich einen 45-Stunden-Platz. Das ist sicherlich nicht das, was ich brauche. Es geht um die Eltern, die tatsächlich im Beruf stehen und dem nachkommen müssen. Und was wir auch eigentlich erwarten, wäre ein zwingender Nachweis der Eltern, dass der Betreuungsbedarf notwendig ist. Heute reicht es ja aktuell aus. Ich habe einen Rechtsanspruch und möchte ihn umsetzen. Vielen Dank. Ich habe es in der Zeit geschafft und danke, dass die Zeit eingeblendet wurde.
Danke sehr. Und wir kommen zur Gruppe Die Linke. Frau Reichenick, bitte.
Ja, vielen Dank für Ihre Berichte. Vor allen Dingen auch nochmal vielen Dank, Herr Adomat, dass Sie auch nochmal auf die Konsequenzen für Kinder explizit hingewiesen haben. Ich finde, die gehen manchmal unter. Also was das mit Kindern auch macht, wenn ständig Betreuungspersonen wechseln und so weiter. Ich hätte aber eine Frage an die Frau Staatssekretärin. Und zwar hatten Sie, Frau Münch, auch nochmal betont, dass der Bund sich dringend weiter an der Finanzierung beteiligen muss. Jetzt läuft ja das Kita-Qualitätsgesetz Ende des Jahres aus. Ist das Qualitätsentwicklungsgesetz geplant? Wie sind denn da die Pläne? Wann gibt es denn da eine erste Vorlage? Wird es rechtzeitig fertig? Und gibt es da schon Überlegungen, wie das Ausmaß der finanziellen Unterstützung sein wird?
Frage an die Frau Staatssekretärin, bitte sehr.
Wir sind in der Tat gerade dabei, die laufenden Projekte auszuwerten. Daraus werden wir dann Empfehlungen schreiben. Das Ganze hängt natürlich auch an dem Verfahren des Haushaltsgesetzgebers. Diese Verhandlungen laufen gerade zur Stunde.
Dann Ende, okay. Gut, dann kommen wir zur zweiten Fragerunde. Die Fraktion der SPD beginnt mit Frau Kollegin Jasmina Hossert. Bitte sehr, mit 3 Minuten.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne ganz kurz den Blick nur auf den Ganztag lenken. Die Herausforderungen hier sind ja auch groß. Wie sehen Sie die Möglichkeiten im Rahmen der multifunktionalen Teams? Wie kann man hier auch die Akteure vor Ort mehr einbeziehen, damit auch der Ganztag gut funktioniert und auch die Bildung aufrechterhalten wird? Das wäre die eine Frage. Und die andere, wie kann die Kindertagespflege eingebunden werden? Dankeschön.
Danke sehr. Wer beginnt? Frau Münch, bitte, oder?
Ja, das kann ich gerne machen. Vielen Dank für die Frage. Also der Deutsche Verein hat sich ja schon sehr frühzeitig zum Thema Schulkinderbetreuung, Ganztagsbetreuung geäußert und da auch schon bereits gefordert, multiprofessionelle Teams hier zu implementieren, sprich Teams aus Lehrkräften, aus sozialpädagogischen Fachkräften oder auch aus ganz anderen Handlungsfeldern, aus Lebensbereichen der Kinder und der Schüler und Schülerinnen, die sozusagen mit den Kindern und den Jugendlichen gemeinsam arbeiten können. Deswegen ist das essentiell und ich glaube, ohne multiprofessionelle Teams oder heterogene Teams oder wie man sie auch nennen mag, wird es nicht gehen. Den Ganztag kann man sonst, glaube ich, nicht stemmen. Das ist, genau, das ist, glaube ich, die Gretchenfrage. Der Deutsche Verein hat auch zur Kindertagespflege sich positioniert und gesagt, ja, die Kindertagespflege sollte als gleichrangiges Angebot neben den Kindertageseinrichtungen, also im SGB-8-Kontext, gesetzt werden und auch in der Kindertagespflege, die zurzeit allerdings, ich sag mal, was ihre eigene Entwicklung angeht und ihr eigenes originales Angebot eher abnimmt, also das heißt weniger Tagespflegepersonen, aber viel mehr Kinder. Gleichwohl bietet die Kindertagespflege noch aufgrund ihrer Anlage und ihrer Familienähnlichkeit sehr wohl ein sehr gutes Angebot, auch um den schulischen Ganztag mit zu bewältigen und zu unterstützen.
Danke sehr. War da noch was übrig von Fragen von vorhin, von der ersten Runde? Nein. Frau Bleimeyer, bitte sehr.
Ich wollte einfach eine kurze Anmerkung machen. Es ist aus meiner Sicht und aus unserer Sicht völlig in Ordnung, wenn Mütter von Kleinkindern auch mal duschen wollen. Ich finde, das ist kein unbilliges Anliegen.
Okay, der Kommentar fiel noch in die Zeit der SPD-Fraktion. Danke sehr. Danke sehr. Ein Hinweis und auch der Kommentar. Dann schließen wir für diese Zeit. Danke sehr. Dann folgt die Fraktion der CDU/CSU mit Frau Breer nochmal oder Frau Janssen, bitte.
Ich mache weiter, genau. Vielen Dank. Ich hätte noch mal ein paar Fragen an Frau Münch und Frau Fuchs-Richlin. Und zwar haben Sie angesprochen, dass in der Gesamtstrategie haben Sie ja das Ziel verfolgt, den Prozess analog zur Pflegeausbildung für die Erzieherberufe durchzuführen und haben das vorgeschlagen. Und können Sie das noch mal ausführen, wie das dann aussehen kann? Und Sie kritisieren an einer Stelle auch eine bestimmte Zertifizierung, ob Sie das noch mal darlegen können, was mit dieser Kritik gemeint ist. Und dann sprachen Sie auch noch mal an, dass ja die Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, dass da ein Monitoring fehlt. Können Sie das auch noch mal ausführen, wie das aussehen könnte oder was Sie damit meinten? Dankeschön.
Danke sehr. Wer würde das beantworten wollen?
Ja, also ich fange mal von hinten an mit dem Monitoring. Genau, also es gab ja schon mal seitens der Bundesregierung in den 10er Jahren eine Fachkräftestrategie. Auch eine ganz tolle, klasse Broschüre mit ganz vielen Maßnahmen, deutlich noch mehr als hier. Und die sind nach meiner Wahrnehmung wieder im Schrank verschwunden. Ein paar davon sind auch aufgegriffen worden, Stichwort praxisintegrierte Ausbildung, aber zu wenig. Und damit das nicht noch mal passiert, deswegen hat der Deutsche Verein, und da ist er, glaube ich, im Kanon mit einigen gesagt, es wäre sinnvoll, den jetzt total guten Prozess, vielleicht wünschenswert, noch viel mehr kommunale Praktika vor Ort dazu zu laden, fortzuführen, der zur Entstehung dieser Empfehlungen geführt hat und quasi auch diesen Umsetzungsprozess der wenigen kurzfristigen, aber der sehr vielen mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen zu begleiten, auch um zu gucken, wo müssten, an welchen Stellschrauben muss vielleicht noch mal nachgeschärft werden oder von was muss man sich auch verabschieden. Genau, zu Ihrer zweiten Frage mit der Zertifizierung, da muss ich gestehen, da weiß ich jetzt nicht genau, auf was Sie sich beziehen. Zu Ihrer ersten
Frage. Ganz kurz, es ging um die Zertifizierung der Stellen, also wo dann ausgebildet werden kann.
Ach, für die Fachschulen.
die Zertifizierung der Fachschulen. Also nach meinem Kenntnisstand ist der Prozess unglaublich aufwendig und ist dann gerade für die kleinen Fachschulen. Es gibt ja viele in freier Trägerschaft, etwa die Hälfte sind bei freien Trägern. Und für die kleinen Fachschulen ist das nicht zu stemmen. Von daher müsste der Prozess vereinfacht werden. Also die gehen gar nicht in den Prozess rein, weil sie die Ressourcen nicht haben.
Genau, und zum Stichwort analog Pflegeberufe. Ja, also ich sag mal so, die Pflegeberufe sind ja eine durch die bundesgesteuerte Ausbildung. Das ist ja bei den Erzieherinnen nicht der Fall. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Gleichwohl wäre es natürlich sinnvoll, ein paar Elemente aus dem, was in den Pflegeberufen passiert, Stichwort zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, Personalbemessung, Aufgabenkritik und solche Elemente, da könnten wir im Feld der Kindertagesbetreuung durchaus mal darüber nachdenken und eben auch die Geschichte mit den Assistenzberufen. Also Pflegeassistenz versus Assistenzberuf in den Kindertageseinrichtungen. Das Stichwort Vereinheitlichung der Assistenzausbildung.
Danke sehr. Und es folgt Bündnis 90 Die Grünen. Frau Dr. Krumwiede-Steiner, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage noch mal an Frau Theresia Münch. Und zwar nach Best-Practice-Beispielen. Anwerbung von Erzieherinnen im Ausland, Aachener Modell haben wir gehört, PIA, Assistenzkräfte. Welche Best-Practice-Beispiele gibt es noch? Und wenn Sie nicht so viele Antworten haben, können Sie gerne noch alles sagen, was Sie sagen wollen.
Gut.
Dann hole ich mal aus. Quatsch. Genau, also Best-Practice-Beispiele, ich sag mal so, Anwerbung von Fachkräften im Ausland können vor allen Dingen große Träger machen. Also die auch Ressourcen haben. Ich nenne zum Beispiel mal Fröbel. Die sind sehr aktiv, also Fröbel GmbH, die sind sehr aktiv auch in der Gewinnung von Fachkräften. Erforderlich ist halt tatsächlich, dass die Träger, und die müssen viel stärker noch in den Blick genommen werden als Arbeitgeber, dass die auch gestärkt werden, um Personal gewinnen zu können. Das ist sehr entscheidend. Und die Träger sind bei den ganzen Qualitätsdebatten nach meinem Dafürhalten immer noch zu wenig im Fokus. Also die müssen definitiv gestärkt werden. Mir fällt jetzt, wie gesagt, als Best Practice vor allen Dingen die Aktionen von Fröbel ein, die da sehr rührig sind, oder andere größere Träger wie die Hedi-Kitas hier in Berlin, also die von der katholischen Kirche. Was ich auch vielleicht noch sagen kann, dass also verschiedene Länder beispielsweise auch die Ausbildung quasi landesseitig regelhaft mitfinanzieren. Das sind Thüringen, das ist Hessen, das ist Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Also die unterstützen quasi die Träger bei der Gewinnung von Fachkräften für die praxisintegrierende Ausbildung auch mit finanziellen Mitteln.
Reicht das erstmal? Ja. Gut. Noch weiteres, das Sie sagen möchten? Gut, bitte. Nein, das war für die Fraktion der Grünen, war das jetzt gedacht. Bitte sehr, aber Frau Mönch, gerne.
Okay, ich habe doch noch einen, genau. Also bei aller Not, die vor Ort herrscht zur Umsetzung des Rechtsanspruches und die Maßnahmen, die dort gemacht werden und die interessanten und spannenden Modelle, die auch Herr Adomat vorgestellt hat, möchte ich nur noch mal sozusagen geben, die müssten, also bei dem, was man sozusagen möglichst viele Leute in das System holen muss, einfach zwangsläufig, um das Angebot aufrechtzuerhalten, die müssen trotzdem, glaube ich, gut begleitet und flankiert werden. Mit dem Ziel, natürlich das Arbeitsfeld als solches immer noch attraktiv und als hochwertig zu halten und zu gestalten und zu framen. Das ist, glaube ich, essentiell. Also alle Maßnahmen, die kurzfristig sind, sollten auch kurzfristig bleiben und Möglichkeiten eröffnen zu einer stärkeren Qualität auch in der Qualifizierung, gleichwohl sie jetzt ad hoc absolut notwendig sind.
Danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion der AfD. Frau Harder-Kühnel, bitte.
Ja, vielen Dank. Auf Seite 2 der Empfehlung ist von Lernortkooperation die Rede. Was ist das denn genau und wie kann das zur Gewinnung von Fachkräften dienen? Das wäre die eine Frage. Und dann ab Seite 28 der Gesamtstrategie geht es auch um gesunde Arbeitsbedingungen. Wie es darin heißt, inwieweit sind denn die Arbeitsbedingungen derzeit nicht gesund und was kann daran verbessert werden? Dankeschön.
Danke sehr. Frau Münch, gerne.
Also Stichwort Lernortkooperation. Das heißt, bislang ist es so, dass die Fachschule ausschließliche Verantwortung hat für die Ausbildung. Sie stellt auch Praxisanleiterinnen. Und in der Debatte oder in der Entwicklung mit den praxisintegrierenden Ausbildungsmodellen verschiebt sich so ein Stück weit der Blick auch auf die Träger als Ausbildungsmitverantwortliche und die eben auch Praxisanleitung in den Einrichtungen vorhalten müssen. Und wenn es sozusagen auf beiden Seiten der Blick auf die Ausbildung von beiden Seiten gleichermaßen der Blick auf die Ausbildung gerichtet wird, sprich die Träger viel stärker noch artikulieren, was sie auch in den Einrichtungen de facto brauchen, braucht es natürlich auch Strukturen, um das auszuverhandeln. Das ist sozusagen mit dem Stichwort Lern- und Kooperation gemeint. Das heißt, es braucht nachhaltige Strukturen der gemeinsamen Ausgestaltung der Strukturen der Ausbildung als auch der Inhalte und eine Verständigung von Arbeitgeberseite, sprich den Kita-Trägern und der Ausbildungsseite. Und zu der anderen Frage verweise ich auf Frau Fuchs.
Also ich würde gerne noch mal mit der Lernortkooperation anfangen, weil Sie ja gefragt haben, was das für eine Bedeutung für die Fachkräftegewinnung hat. Bei der Lernortkooperation geht es ja auch darum, Frau Münch hat es eben ausgeführt, vor allem auch bei den praxisintegrierten Ausbildungen, dass die jungen Fachkräfte oder die Fachkräfte, die in Ausbildung sind, gut in die Praxis hineinkommen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Maßnahme für die Fachkräftegewinnung, dass die nicht irgendwie schnell wieder davonlaufen, weil sie sich überlastet fühlen, weil sie sich nicht gut genug begleitet fühlen, nicht gut genug angeleitet fühlen. Von daher denke ich, spielt diese Lern- und wie kann das gelingen, dass das zwischen Schule und Praxis gut läuft? Das, glaube ich, ist schon ein ganz wichtiger Aspekt für die Fachkräftegewinnung und dann sicherlich auch für die Bindung. Sie sind ja schon im Feld. Zu den gesunden Arbeitsbedingungen. Also wir wissen ja aus verschiedenen Statistiken von Krankenkassen, dass die Erzieherinnen im Moment zu den gesundheitlich, also zu den Berufsgruppen mit den höchsten Krankenständen gehören und dass psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch sind bei Erzieherinnen. Und das hat ja mit Belastung zu tun. Also Burnout, Belastung, das sind, glaube ich, so die Themen. Und das hängt natürlich mit dem Fachkräftemangel sicherlich auch zusammen. Das wurde vorhin vom Herrn Adomat ja schon genannt. Also Belastung führt zu Fluktuation, Fluktuation führt zu Belastung. Und dann dreht sich, beißt sich die Katze in den Schwanz, heißt es, glaube ich. Von daher ist es wichtig, auf Arbeitsbedingungen zu gucken und zu schauen, wie kann man Fachkräfte entlasten, welche Angebote im Rahmen zum Beispiel von betrieblichem Gesundheitsmanagement kann man Fachkräften anbieten, damit die sozusagen gut mit ihrer Gesundheit umgehen.
Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion der FDP. Herr Seestern-Pauli, bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank. Meine zweite Frage möchte ich jetzt an die beiden anderen Expertinnen richten. Und zwar, wie bewerten Sie denn den Vorschlag, der vorgetragen wurde, bezüglich, dass man einen Anspruch auf 25 Wochenstunden am Vormittag hat, die kostenfrei sind und darüber hinaus dann wieder ein gestaffelter Beitrag erhoben werden könnte? Mir ist natürlich klar, dass man am liebsten alles bestmöglich ausstatten möchte und das auch kostenfrei, aber in Zeiten, wo es mit der Refinanzierung auch seitens der Länder für die pauschale Beitragsfreiheit ja nicht nur optimal für Kommunen lief, wäre das eine Frage, die ich an Sie richten möchte. Und zum Zweiten hätte ich noch eine Frage dahingehend. Die Erwartungshaltung an den Bund sind ja von Ihnen gerade klar kommuniziert worden. Das ist ja auch nachvollziehbar. In dem Zusammenhang würde mich aber interessieren, wie bewerten Sie alle die notwendige Prioritätensetzung bei den Ländern? Findet sich das, dieses wichtige Thema notwendig in den Haushalten wieder? Und zum Zweiten, wie bewerten Sie, dass das Thema Fachkräfte bei der letzten MPK nicht hinreichend behandelt wurde, sondern von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nach hinten geschoben wurde, obwohl es seitens der Bundesregierung ja gesetzt wurde? Das würde mich auch interessieren.
Danke sehr. Bitte sehr. Frau Münch möchte beginnen.
Genau. Bezüglich Beitragsfreiheit hat der Deutsche Verein eine ganz klare Position schon immer formuliert. Qualität vor Beitragsfreiheit. Punkt. So. Das gleichwohl, natürlich muss auch frühe Bildung beitragsfrei sein. Irgendwann. Aber solange es so ist, momentan die Situation in den Kindertageseinrichtungen, muss, ich sag mal, der Paragraph 90 gibt ja das ein Stück weit vor. Und man kann überlegen, ob man eventuell auch noch eine andere sozusagen Mitfinanzierung über Sozialindizes etc. pp. Aber ich glaube, in der gegenwärtigen Zeit und solche Meldungen, was Herr Adomat auch gesagt hat, die kommen auch bei uns im Deutschen Verein an. Beispielsweise ein Jugendamtsleiter sagt, wir sind angehalten worden, die Beiträge jetzt sofort wieder zu erhöhen, um ich sage es mal ganz deutlich, Eltern abzuschrecken. So, das kann natürlich nicht funktionieren. Das ist auch nicht der Weg, den der Deutsche Verein sozusagen befördern würde. Aber es gibt in Paragraph 90 bereits eine soziale Staffelung und die muss sozusagen so lange weiterlaufen, bis die Qualität hinreichend vorhanden ist und man dann über Beitragsfreiheit auch sprechen kann. Prioritätensetzung in den Ländern, ja. Das ist irgendwie eine schwierige Frage. Ich glaube, die Länder sind schon ein Stück weit, die haben ja, der Monitoring-Bericht sagt ja, dass die Länder sehr wohl Maßnahmen auch umgesetzt haben und es zumindest auch Anzeichen einer besseren Konvergenz zwischen den Ländern gibt. Aber die Länder stehen genauso vor Haushaltsverhandlungen wie der Bund und haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Man wünschte sich tatsächlich stärker nochmal den Blick auf die frühe Bildung in einzelnen Ländern zu werfen. Aber ich glaube, da steht es dem Deutschen Verein auch nicht an, in irgendeiner Form irgendein Land besonders zu kritisieren. Aber der Wunsch natürlich, dass auch in den Ländern dieselbe Prioritätensetzung vollzogen wird, wie hier hoffentlich auch beim Bund. Und zu Ihrer letzten Frage habe ich nur eine Vermutung. Ich habe ja vorhin in meinem Eingangsstatement gesagt, dass die JFMK und die KMK gerade gemeinsam dabei sind, Vorschläge zu erarbeiten, wie man im Feld der Kindertagesbetreuung und auch in den anderen Leistungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe mehr Personal gewinnen, binden kann. Es kann sein, aber das ist wirklich, ich sag mal so, Kaffeesatzleserei. Es kann sein, dass deswegen die MPK das Thema Fachkräfte wieder von der Tagesordnung gesetzt hat, weil sie auf die AGJF bzw. auf die Beschlusslage der KMK und JFMK wartet. Das wäre meine Interpretation. Ansonsten ist das natürlich misslich, dass das Thema nicht auf der MPK gesetzt geblieben ist.
Danke sehr. Und wir kommen zur Gruppe Die Linke. Frau Reichenick, bitte.
Ja, Thema Beitragsfreiheit und Qualität gegeneinander zu stellen, haben wir schon mal festgestellt, ist gar nicht so sinnvoll. Man bräuchte eigentlich grundsätzlich mehr Geld, aber das geht in Richtung Länder und Bund und nicht in Richtung von Ihnen. Aber ich wollte es einfach noch mal klarstellen. Meine konkrete Frage wäre bezüglich der Ausbildung. Also mir schreiben relativ häufig junge Menschen, die Erzieher, Erzieherin werden wollen, die abgeschreckt sind, nicht nur vom Schulgeld, denn selbst wenn das wegfällt, dann bekommt man nicht unbedingt eine Ausbildungsvergütung. Gibt es denn da Best-Practice-Beispiele, die Sie benennen könnten, die man auch bundesweit übertragen könnte? Oder gibt es da konkrete Forderungen von Ihnen auch an den Bund, was man da machen könnte, um die Situation an der Stelle zu verbessern? Also weil ich bekomme sehr viel mit, dass da junge Menschen darüber nachdenken, die Ausbildung abzubrechen, weil es finanziell einfach überhaupt nicht mehr geht. Danke.
Danke sehr.
Ich würde mal anfangen. Also die finanzielle Situation für die Erzieherin hat sich ja eigentlich stark verbessert. Nicht nur durch die praxisintegrierten Ausbildungen, die eine Vergütung ermöglichen, sondern auch durch die Veränderungen beim sogenannten Meister-BAföG. Also wenn ich an der Fachschule eine Erzieherin-Ausbildung mache, bin ich BAföG-anspruchsberechtigt. Unabhängig davon, was ich davor gemacht habe. Dadurch hat sich die Situation sehr stark verändert und das zeigt sich auch schon. Wir machen zurzeit eine Studie mit Erzieherinnen in der Ausbildung und da meinte dann eine Erzieherin, die in der PIA ist, sie hat sich gefragt, warum sie das eigentlich macht, weil die anderen, die kriegen ja BAföG und sie hat den Doppelstress sozusagen mit der Ausbildungsvergütung. Also da gibt es offensichtlich ein Informationsdefizit.
Danke sehr. Es hatte sich noch Herr Adomat gemeldet. Ich möchte ihn noch ganz dran nehmen. Herr Adomat, Sie wollten noch was ergänzen, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich plädiere schon seit geraumer Zeit dafür, dass man die Ausbildung insoweit verändert, dass man eine duale Ausbildung draus macht. Denn teilweise ist es ja so, wenn ich die reine schulische Ausbildung mir vornehme, dann bekomme ich kein Geld. Und das junge Leute, die wollen einen Haushalt gründen und. Da sehe ich schon ein großes Problem und da müsste tatsächlich nachgeschärft werden. PIA ist schon ein erster Schritt dahin, aber die Vergütung ist natürlich auch recht überschaubar. Da kann man nicht so viele große Sprünge mitmachen. Von daher ist das ein Thema, wo man stärker rangehen müsste, um zu sagen, wir machen eine duale Ausbildung daraus, die auch hochwertig ist. Und man hat dann den Zugang über die Ausbildung der Kinderpflegerin, was ja gerade auch passiert. Das haben wir auch hier in Leverkusen und dass man weiterrückt. Vielen Dank. Das wäre so nochmal mein Eingang und schöne Grüße an Nike Slavik natürlich.
Herzlichen Dank. So, Jakob BSW ist nicht da. Dann sind wir am Ende dieses Fachgesprächs und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Adomat, Frau Münch, Frau Professorin Fuchs-Rechlin, ganz herzlich für die Beantwortung all dieser Fragen, für das Gespräch und für Ihre weitere Arbeit. Alles Gute, viel Erfolg und auch weiterhin viel Kraft dabei. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. So, ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufe auf Top 7, genau. Top 7 ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Bundestagsdrucksache 20-10861. Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt uns vor ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen auf der Ausschussdrucksache 20-1320. Weiterhin liegt die gutachtliche Stellungnahme des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung auf der Ausschussdrucksache 20-2606-3 vor. Für die Beratungen sind 20 Minuten vorgesehen. Jeder Fraktion stehen ca. 3 Minuten für ihr Statement zur Verfügung und den beiden Gruppen jeweils 1,5 Minuten. Und ich eröffne die Aussprache und es beginnt die Kollegin Josefine Ortleb von der SPD-Fraktion. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir heute die zweite Änderung des Schwangerschaftskonflikts Gesetzes hier im Ausschuss beraten und beschließen. In der öffentlichen Anhörung waren sich ziemlich alle Sachverständige einig, dass es noch Verbesserungspotenzial beim Gesetzesentwurf gibt. Und ich erwähne die Anhörung aber auch, weil ich noch eine Sache ganz kurz klarstellen möchte. Der Sachverständige der AfD hat in seiner Antwort behauptet, auf die Frage der AfD-Abgeordneten Höchst, dass Pro Familia eine Abtreibungsklinik in Kolumbien betreiben würde mit jährlich 30.000 Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist falsch. Es gibt eine kolumbianische Organisation, die denselben Namen trägt, aber mit Pro Familia Deutschland nichts zu tun hat. Außerdem hat der Sachverständige behauptet, es gäbe einen Interessenskonflikt bei Pro Familia durch die Betreibung von Beratungsstellen und medizinischen Zentren. Das ist ebenso falsch, weil die Einrichtungen sind bestens getrennt. Es besteht überhaupt kein materielles Interesse an Beratungsstellen, an der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen. Mir war das nochmal wichtig, dass es heute auch hier im Protokoll steht, weil es gab keine Gelegenheit, dem zu entgegnen. Ganz schnell zum Gesetzesentwurf. Wir haben ja doch noch einen Änderungsantrag eingebracht. Im parlamentarischen Verfahren haben wir einen guten Entwurf noch besser gemacht. Wir sind jetzt klar und schlank in den Formulierungen, rechtssicher in der Anwendung und schutzbietend für die Betroffenen. Für uns als SPD-Fraktion gab es einige Verbesserungsvorschläge und die wichtigsten möchte ich ganz kurz einmal noch hier erwähnen. Das betrifft zum einen die Änderung des Paragraphen 8 Absatz 1, die Klarstellung, dass der Schutz des Beratungsprozesses in seiner Gesamtheit abgesichert sein muss, nicht ausschließlich der Zugang. Deswegen haben wir zur Vollständigkeit das Verlassen der Beratungsstellen und Kliniken ergänzt. Unser wichtigster Punkt als SPD-Bundestagsfraktion lag aber in der Streichung des Tatbestandsmerkmals entgegen ihrem erkennbaren Willen. Dafür gab es für uns zwei Gründe. Damit wollten wir eine höhere Normenklarheit und Normenprägnanz schaffen. Zum anderen wollten wir aber auf gar keinen Fall, dass ein Gesetz, dass die Frauen im staatlich verpflichtenden Beratungsprozess eigentlich ja schützen soll, eine Erwartungshaltung an die Frau und ihr Handeln stellt. Und deswegen haben wir in der Begründung klargemacht, es bedarf keines aktiven Entgegenwirkens der Schwangeren. Mit der Streichung nehmen wir so den ratsuchenden Frauen diese Last von den Schultern und sichern gleichzeitig auch sogenannte Überrumpelungsfälle ab. Außerdem konnten wir in der Streichung der Passagen stark zu verwirren oder stark zu beunruhigen in der Nummer 5b bewirken. Diese Formulierungen waren für uns mit unserem Frauenbild einer mündigen Bürgerin nicht vereinbar. Ich würde dann noch wegen der Zeit auf eine Sache, die für uns auch ganz wichtig war, noch eingehen, nämlich das Thema Meldepflichten. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir hier auch eine Klarstellung der Begründung hinbekommen, dass es vollkommen klar ist, dass trotz der neuen Meldepflichtung immer eine Anonymität besteht. Alles in allem sind das wirklich gute Verbesserungen, die jetzt eine wirksame Handhabe gegen Gehsteigbelästigung sind. Und ich möchte mich wirklich bedanken bei meinen Berichterstatterinnen, Kollegen von den Grünen, von der FDP. Aber wir müssen auch sagen, dass unsere Rechtspolitikerinnen, unsere Kolleginnen aus dem Rechtsausschuss ganz viel geleistet haben und immer mit dabei waren. Und da möchte ich mich auch bedanken.
Danke sehr. Und es folgt die Frau Kollegin Breer von der CDU-CSU-Fraktion. Bitte sehr.
Ja, genau. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Uns liegt ja auch noch ein Änderungsantrag jetzt zum Gesetzentwurf vor. Und so sehr wir das Ziel teilen, dass Beratung und auch der Zugang sowohl zu Beratungsstellen als auch zu Ärzten frei möglich sein muss,
So sehr halte ich doch die ganze Debatte, die so emotional geführt wird rund um dieses Gesetz, für deutlich überzogen, weil es einfach immer auch Subsidiarität lässt grüßen, andere Mittel gibt. Wir haben mehrfach nachfragen müssen beim Ministerium, bis uns endlich die Abfrage, die Länderabfrage zur Verfügung gestellt wurde mit den Zahlen. Diese Gehsteigbelästigungen, die Sie beschreiben, die gibt es in der Form in Deutschland nicht. Und das ist auch gut. Und schauen Sie sich die Zahlen, die Abfrage in den Ländern und bei den Verbänden an. Bei Donum Vita jedenfalls gibt es sie nicht. Was es gibt, sind die Gebetsaktionen. Vollkommen richtig. Dazu und dafür setzt das Recht aber auch schon heute, nämlich subsidiär, andere Möglichkeiten. Und das zeigen die Urteile, die bereits vorliegen, dass nämlich je nach örtlicher Gegebenheit es die Möglichkeit gibt, 40 Meter, 80 Meter über eine Straße um die Ecke, diese Versammlungen nach dem Versammlungsrecht auch anderweitig gelöst werden können. Zweitens, das ist für uns der Kernpunkt. Und das Zweite ist natürlich, die unbestimmten Rechtsbegriffe bleiben, dass jetzt jede Meinungsäußerung einer Schwangeren in diesen 100 Metern gegenüber oder aber auch jemand, ich meine, du siehst es ja nicht mal, ob jemand schwanger ist oder nicht, jemandem auf der Straße so gar nicht mehr die Meinung gesagt werden kann. Das würde ich mir an mancher Stelle hier rund um den Bundestag vielleicht auch mal wünschen. Und insofern, vor jeder Meinungsäußerung einen Bürger in Deutschland zu schützen, ist einfach schwierig. Und wie gesagt, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diese Ruhe und diese deutlich nicht vorhandenen Eskalationen, die immer beschrieben werden, dass wir das bewahren und dass Frauen freien Zugang haben und freien Zugang behalten. Aber ein Gesetz zu machen für etwas, was es nicht gibt, das ist eine Scheindebatte. Die Überschrift, die unterstreiche ich. Aber das Ziel erreicht dieses Gesetz an der Stelle nicht. Es überschreitet es. Und wie gesagt, die lokal konkrete Lösung wäre die richtige an der Stelle. Das sieht das Gesetz bereits jetzt vor, sodass wir diesen Gesetzentwurf gerade im Hinblick auf Subsidiarität nicht zustimmen können.
Danke sehr. Und es folgt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Lob, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch nochmal für eine Klarstellung von meiner Kollegin Josefine Ortlieb. Das war wirklich während der Anhörung nicht möglich. Glaube ich, wichtig, dass wir das nochmal oder dass sie das nochmal gesagt hat. Wir begrüßen das Gesetz ausdrücklich, aber dass es überhaupt eine gesetzliche Klarstellung bedarf, das ist leider so der bittere Beigeschmack. Und es ist nämlich wohl so, dass es solche Fälle von Gehsteigbelästigung gibt, auch in Deutschland. Wir sehen das immer wieder in Pforzheim oder auch in Frankfurt am Main. Seit Jahren protestieren dort immer wieder Menschen. Sie halten Plakate oder Kreuze hoch, verteilen Plastikembryos oder beten lautstark. Sie sprechen die Ratsuchenden direkt an. Und für die Frauen wird der Gang zur vorgeschriebenen, gesetzlich verpflichtenden Beratung somit zu einem Spießrutenlauf. Und jeder Mensch hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber sie haben eben nicht das Recht, diese in oft unadäquater Weise anderen aufzudrängen, durch unwahre Tatsachenbehauptung oder durch das Zeigen von abstoßenden Fotos. Und insbesondere nicht in der vulnerablen und verletzlichen Situation, in der sich ungewollt Schwangeren befinden. Und daher ist es sehr gut, dass wir nun endlich auch bundesweit einen einheitlichen Rahmen schaffen und auf die sogenannte Gehsteigbelästigung reagieren. Und zwar mit Schutzzonen vor Beratungsstellen und medizinischen Einrichtungen und auch jetzt nochmal mit einer konkreteren und sehr guten Klarstellung, wie wir sie auch in den Berichterstattergesprächen nochmal verdeutlicht haben. Nämlich, dass sowohl das Betreten und Verlassen der Einrichtungen nicht, also dass das nicht mehr erlaubt ist, dass es erschwert wird für die Schwangeren, ihnen diese eine Meinung oder die Entscheidung über die Fortsetzung der Schwangerschaft aufzudrängen, die Schwangeren zu bedrängen oder einzuschüchtern, genau, oder ihnen Informationen auszuhändigen beziehungsweise zu Gehör zu bringen, was unwahr ist oder offensichtlich geeignet ist, bei der Schwangeren eine erhebliche, unmittelbare, das ist jetzt der sehr rechtspolitische Sprech, emotionale Reaktion, wie insbesondere Furcht, Ekel, Scham oder Schuldgefühle auszulösen. Aber es geht auch um das Personal, was immer wieder von diesen sogenannten Gehsteigbelästigungen bedroht ist. Auch die werden berücksichtigt in dem Gesetzentwurf. Und ich bedanke mich sehr, dass wir mit den Koalitionspartnern, die schon Verbesserungen, die auch Josefine Ortlieb angesprochen haben, nochmal durchgesetzt haben. Das freut mich wirklich sehr. Und mit dieser Regelung schaffen wir für die Frauen und auch für das Personal besseren Schutz vor Belästigung. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Umsetzung der reproduktiven Rechte von Frauen. Deswegen vielen Dank und ich freue mich auf den Abschluss am Freitag.
Danke sehr. Und wir kommen zur AfD-Fraktion. Frau von Storch, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich nehme das vorweg, die AfD-Fraktion lehnt das in Bausch und Bogen ab. Ich stelle mit Interesse fest, dass die Union der Meinung ist, dass man Gebete auf Straßen auch mit anderen Mitteln unterbinden kann als durch dieses Gesetz, zum Beispiel durch das Versammlungsrecht. Das ist schon wirklich interessant. Das sollten die Leute draußen wirklich wissen. Und das, was hier von Unions- oder Grünkreisen kommt, die Frauen halten Plakate hoch oder Kreuze hoch. Ja, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Muss unbedingt unterbunden werden. Kreuze hochhalten in diesem Land. Das Kalifat fordern, das ist kein Problem. Zu Tausenden. Kennen Sie das Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 23. Mai 2023? Da führt das Bundesverwaltungsgericht aus, es gibt in einer pluralistischen Gesellschaft kein Recht darauf, von der Konfrontation mit abweichenden religiösen Vorstellungen oder Meinungen gänzlich verschont zu bleiben. Und das ist genau das, was Sie hier alle wollen. Sie wollen die Abtreibung vorantreiben. Sie wollen alles, was in diese Richtung geht, erlauben bzw. dieses, was dagegen geht, verbieten, weil Sie geritten sind von diesem heißen Wunsch, die Abtreibung langsam gänzlich zu legalisieren. Es wird irgendwann kommen, dass Sie die Abtreibung außerhalb des Strafgesetzbuches regeln wollen. Das wollen Sie doch. Ich weiß nicht, warum Sie da so behindert lachen. Ja, es ist eine Unverschämtheit. Und Sie weisen in dem Gesetzentwurf in der Vorschau darauf hin, dass Sie sagen, die Frauen sind gesetzlich verpflichtet, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Und deswegen muss der Staat dafür Sorge tragen, dass sie diese Beratungsstelle ohne wesentliche Hindernisse aufsuchen können. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen mal sagen, wozu Parteien gesetzlich verpflichtet sind. Parteien sind gesetzlich verpflichtet, Parteitage abzuhalten. Und von Ihnen hier im Raum ist ungefähr keiner wirklich schwer erschüttert von dem, was am letzten Wochenende passiert ist, wo zigtausende Leute mit aller ihrer Fahnen versucht haben, uns mit Gewalt davon abzuhalten, unserer gesetzlichen Pflicht nach einem Parteitag nachzukommen. Das interessiert Sie nicht. Aber wenn bei einer Abtreibungsklinik oder einer Beratungsstelle jemand stellt und ein Kreuz hochhält und betet, dann kommen Sie hier alle in kollektive Ekstase. Ich muss sagen, ich finde das vollkommen erschütternd, was hier stattfindet.
So, also ich bitte jetzt, ihr die Ruhe zu bewahren. Zum einen war das jetzt nicht zur Sache, wenn es um Parteitage geht. Das hat hier jetzt erstmal nichts zu suchen.
Das bitte ich Sie zurückzunehmen. Ich habe hier Meinungsäußerung. Nicht, das entscheide ich und nicht Sie.
So, das Wort habe ich jetzt und bitte doch um Respekt hier.
Es geht um die Versammlungsfreiheit. Sie mir nicht das Wort unterbieten. Auf jeden Fall können Sie das.
So. Und dann möchte ich einen Kommentar noch meinerseits bringen. Das eine ist natürlich Lachen oder Unterbrechen der Kollegin, aber das andere ist auch, behindert lachen gibt es nicht hier. Wir sind hier inklusiv und deswegen halte ich das nicht für akzeptabel. Das möchte ich hier anmerken. So, und wir fahren jetzt fort und es kommt die Kollegin Nicole Bauer. Ist jetzt alles okay hier? Ich möchte hier jetzt fortfahren. So, Kollegen und Kolleginnen, bitte Sie. Geht's noch? So, Frau Kollegin Bauer von der FDP-Fraktion ist jetzt dran.
Ja, vielen Dank erstmal fürs Wort und für die Möglichkeit, hier auch was zu sagen. Wir begrüßen als FDP-Bundestagsfraktion dieses Gesetz. Und es ist eigentlich schade, dass es unsere Gesellschaft überhaupt dieses Gesetz braucht, dass man nicht anerkennt, dass Menschen unterschiedliche Entscheidungen treffen. Die einen treffen die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ein Kind zu wollen, ein Kind zu haben. Andere können vielleicht aufgrund von diversen Punkten das Kind eben nicht bekommen und entscheiden sich für eine Abtreibung. Beispielsweise geringe Überlebenschancen für das Kind, ein gesundheitliches Risiko für die Mutter, eine Schwangerschaft, die aufgrund von abscheulichen Taten einer Vergewaltigung zustande kommen. Es gibt also viele Gründe, warum Frauen in unterschiedlichen Altersgruppen sich für eine Abtreibung entscheiden. Vielleicht können Sie das nur verstehen, wenn Sie selbst in so einer Situation auch waren. Aber in diesem Zuge ist es eben notwendig, dass wir hier in unserem Ausschuss, aber dann später auch im Deutschen Bundestag, genau dieses Gesetz auf den Weg bringen, dass wir eben diesen betroffenen Frauen freien Zugang zu den Beratungsstellen ermöglichen und letztendlich auch freien Zugang zu ihrer Abtreibung. Und deshalb ist das heutige Thema eigentlich ein sehr wichtiges Thema, weil wir uns für die Frauen einsetzen, die in einer höchst psychisch schwierigen Lage sind, die Schutz brauchen und die keine weitere Verunsicherung von Teilen der Gesellschaft brauchen, die sich selbst als Besseres berufen fühlen, über andere zu urteilen. Und ich begrüße dieses Gesetz deshalb ausdrücklich, weil dieses Gesetz sämtliche Gesetze in den Untergliederungen überbietet und über dem steht, nämlich das Schwangerschaftskonfliktgesetz ist das, was bundesweit einheitliche Regelungen schafft, unabhängig, welche Kommune vor Ort wie regiert wird. Und ich glaube und halte das gerade im Zuge der jetzigen Diskussion für unabdingbar, dass wir hier unabhängig vom Wohnort gleiche Zugänge ermöglichen. Wir ziehen damit aber auch klare Grenzen, was heute immer wieder vermengt wird, zwischen Meinungsfreiheit und dem Eindringen in die Privatsphäre der betroffenen Frauen. Und wir stellen sicher, dass Belästigung vor Abtreibungsstellen und Einrichtungen für Schwangerschaftsabbrüche künftig unter Strafe gestellt werden. Belästigung von Frauen ist nicht nur unmoralisch, verwerflich, sondern auch, sie verletzt diese Frauen in ihren Grundrechten und Grundfreiheiten. Frauenrechte, meine Damen und Herren, sind Menschenrechte und sie sind unverhandelbar. Und das gilt auch für die AfD.
So, danke sehr. So, ich bitte jetzt noch mal von Zwischenrufen abzusehen, und zwar aller Art. Mir wurden noch einige Zwischenrufe hier auch jetzt gemeldet, wo wir uns hier diese öffentliche Sitzung auch noch mal anhören werden und angucken werden im Nachhinein. Und Sie wissen auch, dass wir auch eine neue Ordnung diese Woche beschließen werden. Und da schauen wir auch, wie wir überhaupt damit umgehen werden, wenn solche Vorfälle vorkommen, dass hier zwischengerufen wird und das despektierlich ist und auch menschenverachtende Zwischenrufe sind. So, und wir fahren fort und weiter. Und ich bitte jetzt nochmal um das ruhig sein für diejenigen, die jetzt dran sind. Das ist jetzt von der Gruppe Die Linke, die Frau Akpulut, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir werden auch dem Gesetzentwurf zustimmen. Wir als Linke fordern das ja schon lange. Und es ist schon wichtig, dass die Länder nicht nur ein ausreichendes Angebot, sondern auch das Recht auf einen sicheren Zugang zu den Beratungsstellen und auch Vorsorgungseinrichtungen sicherstellen müssen. Wir begrüßen deshalb natürlich, dass die Einschüchterung und Belästigung von Schwangeren im Umkreis von entsprechenden Einrichtungen verboten werden soll. Das ist längst überfällig. Die Ausweitung der statistischen Erfassung um die regionale Ebene ist unserer Meinung nach auch hier absolut sinnvoll, um ein besseres Lagebild der Versorgung zu bekommen. Die Aufnahme der Störungen und Belästigungen als Ordnungswidrigkeit ins Schwangerschaftskonfliktgesetz begrüßen wir ausdrücklich. Auch wir als Linke setzen uns auf unterschiedlichen Ebenen hierfür ein. Und ein gutes Beispiel ist hier Bremen. Ich glaube, wir können von den Bremern auch viel lernen diesbezüglich. Die größte Einschüchterung von Ungewalt Schwangeren ist und bleibt aber das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen durch den Paragraph 218 und die unsägliche Bevormundung durch Beratungszwang und Wartepflicht. Es ist schön und gut, dass die Ampel in dieser Legislatur an besonders hässlichen Symptomen der derzeitigen Gesetzeslage herumdoktort. Aber substanziell sind wir der Meinung, dass sich erst was ändert, wenn Schwangerschaftsabbrüche ein ganz normaler Teil der Gesundheitsversorgung werden und Beratungszwang und Kriminalisierung endlich beendet werden muss. Es geht hier um das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Und wir leben im Jahr 2024. Vielleicht sollten Sie auch mal aufwachen. Und die Frauen selber entscheiden darüber. Und es ist unsere Verantwortung und es ist die Verantwortung der Politik, dass die Rahmenbedingungen hierfür auch sicherzustellen.
So, danke sehr. Und wir kommen zur Abstimmung. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 20-1320. Wer für diesen Änderungsantrag ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen und die Gruppe Die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Und BSW ist nicht da. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Wir stimmen nun ab über den so geänderten Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 20-10861. Wer stimmt für diesen so geänderten Gesetzentwurf? Den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist und die Gruppe Die Linke? Und wer ist dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Und BSW ist nicht da. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Die Beschlussempfehlung und der Bericht werden Ihnen heute am späten Nachmittag mit der Bitte um Freigabe zugehen, da Sie noch heute beim Parlamentssekretariat eingereicht werden müssen. Die zweite und dritte Lesung im Plenum finden am Freitag statt. Bitte Sie deshalb, Ihre Erreichbarkeit über Ihre Büros auch sicherzustellen. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2. Ich rufe auf Top 2, Bericht der stellvertretenden Vorsitzenden des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement, Abgeordnete Ariane Fescher, über die Arbeit des Unterausschusses im letzten Halbjahr. Hierfür sind 15 Minuten für den Bericht vorgesehen und anschließende Statements der Fraktionen in den Gruppen von ebenfalls 15 Minuten, also für die Fraktionen 2 bis 3 Minuten und die Gruppen jeweils 1 Minute. Wir beginnen mit dem Bericht und die Frau Abgeordnete Fescher hat das Wort. Bitte sehr.
Vielen herzlichen Dank für das Wort und auch die Möglichkeit, die Arbeit des Unterausschusses hier noch mal vorzustellen oder in der Fortführung vorzustellen. Es gab Bestrebungen im Vorfeld, habe ich gehört, dass wir das zeitlich ein bisschen knapper halten. Ich werde mich darum bemühen. Die Themen der Ausschusssitzung seit unserem letzten Bericht waren, begleitet uns weiterhin die Errichtung der Engagementstrategie, der Bundesengagementstrategie. Wir haben uns mit Engagement in der sozialen Hilfe befasst, haben auch eine Exkursion unternommen. Wir haben uns um Bildung und Demokratie Gedanken gemacht, die ehrenamtliche oder zivilgesellschaftliche Umsetzung des Schutzes, Gewaltschutz von Frauen in den Kommunen vor Ort. Wir haben uns mit kulturpolitischem Engagement, insbesondere in der Verbindung zur Inklusion, auseinandergesetzt, haben die Modelle der engagierten Stadt uns näher angeschaut und uns nochmal mit Sport und den aktuellen Problemen im Sport befasst. Die maßgeblichen Verbände, Träger und Stiftungen, mit denen wir uns dazu unterhalten haben, waren die Tafeln Deutschlands. Wir waren bei der Berliner Stadtmission. Wir haben mit dem Caritasverband der Deutschen Sportjugend, dem DOSB, dem Bayerischen Landessportverband, dem Bundesmusikverband, dem Fastnachtsverband Franken, dem Klabautertheater in Hamburg, der Regens-Wagner-Stiftung in Zell, der Bertelsmann-Stiftung und dem Programmbüro der engagierten Stadt beim BBE, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, gesprochen. An Engagierten selbst hatten wir zu Gast die Bundesschülerkonferenz, Goosebumps e.V., Das waren zwei Herren aus dem migrantischen Milieu mit einer sehr klaren Haltung dazu, warum Kommunikation den Parteien nicht so gut gelingt. Und uns wurde kostenfreie Unterstützung angeboten. Wir sollten populistischer werden in unseren Botschaften, damit die Menschen besser zu erreichen sind. Wir haben uns mit Stopp, den Stadtteilen ohne Partnerschaftsgewalt, die wir auch hier schon kennengelernt haben, unterhalten. Wir hatten Frauen helfen Frauen aus Ortenau da, die Kulturleben Berlin, Kickfair und die Sprecherinnen und Sprecher der engagierten Städte. Wichtige Stimmen aus der Wissenschaft, die wir angehört haben, war Professor Dr. Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule und Jana Prima vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung aus Berlin. Parallel immer wieder die Fortschritte in der Bundesengagementstrategie, die Berichte der verschiedenen Ministerien, die damit auch befasst sind, weil es tatsächlich hier zu einer guten Zusammenarbeit in der Vernetzung gekommen ist zwischen den Häusern, dass man also sehr zielorientiert und nicht ressortorientiert die Erleichterung fürs Engagement sich vorgenommen hat. Wir haben unter anderem einen Auswärtstermin, eine Exkursion zur Stadtmission unternommen. Dort ging es um Notübernachtungen in der Lehrter Straße. Einige von uns haben tatsächlich dann auch bei der Essenausgabe geholfen und die Menschen vor Ort ein bisschen besser kennengelernt, die dort anlanden, die Schwierigkeiten, mit denen die zu tun haben, aber auch welche Schwierigkeiten und Herausforderungen insbesondere bei der Zivilgesellschaft dafür sind, wo große Herausforderungen vorliegen. Man kommt den Menschen wirklich sehr nahe. Das geht nicht nur Essenausgabe, sondern tatsächlich auch, wenn sie krank sind, wenn sie von Krätze befallen sind, wenn sie neue Kleidung brauchen und Ähnliches, sich da wirklich drum zu kümmern. Da wird eine enorme Leistung vollbracht von Ehrenamtlern, aber auch von den anleitenden Personen. Und das führt so ein bisschen zu einer Kernerkenntnis aus dem halben Jahr, ob es die engagierten Städte sind, ob es der Sport sind, ob es die Bahnhofsmission ist. Es braucht, um ehrenamtliche Strukturen gut organisieren zu können, aufrechtzuerhalten und für Nachwuchs zu sorgen und auch herausforderndes Ehrenamt immer wieder zu stärken, eine hauptamtliche Grundstruktur, um die sich diese Organisation anlagern kann, damit nicht ständig Wissen verloren geht, damit nicht ständig emotionale Tiefs und Wechsel eintreten, sondern damit es Kontinuität geben kann. An aktuellen Herausforderungen wurde uns geschildert, dass man im Gegenteil zum Bestreben eigentlich eine Zunahme bürokratischer Aufwände wahrnimmt. Und dass es gleichzeitig, das ist auch nicht neu, auseinanderfällt mit dem, wie Menschen überhaupt noch bereit sind, in festen Strukturen Ämter zu übernehmen, in Vereine zu gehen, Vorstände zu besetzen. Das ist eine sich aufschaukelnde Spirale, insbesondere auch deshalb, weil der Andrang, der Nachwuchs, gerade beim Sport, es gibt ganz, ganz viele junge Menschen, die in Sportvereine wollen, die Familien, die teilnehmen wollen, aber weniger junge Menschen, die Trainerfunktionen wahrnehmen können oder gar Vorstände, die das organisieren können. Auch im Bereich von Gewaltschutz und Inklusion braucht es diese hauptamtliche Begleitung, weil das ein hohes Maß an Professionalisierung braucht. Und für diese Grundstrukturen haben wir im Moment die Instrumente noch nicht. Ein weiterer großer Punkt war wieder die Verfügbarkeit physischer Räume, insbesondere für inklusives Engagement, weil viele Veränderungen baulicher Anlagen nötig sind. Und auch das ist für die Kommunen oft schwer zu stemmen, diese Barrierefreiheit sowohl an Veranstaltungsorten als auch in der IT anzubieten, diese Strukturen dafür aufzubauen. Ja. Was an gelingenden Dingen uns zurückgemeldet wurde, ist, es wird eine große Erleichterung dadurch wahrgenommen, dass wir die digitalen Mitgliederversammlungen und beim Schriftformerfordernis geregelt haben. Den freiwilligen Diensten wird nach wie vor eine große Rolle zugesprochen beim Finden ins Engagement, was soziale Bereiche angeht, sowohl Jobs als auch im Ehrenamt. Und auch im Sport finden viele junge Menschen durch die Strukturen, die wir aufgebaut haben, in verantwortliche Positionen. Im Programm der engagierten Stadt hatten wir das Feedback, dass wenn sich einmal vor Ort, also wir fördern diese engagierten Städte und in diesem Programm finden sich dann unter tagesaktuellen Problemen vor Ort Netzwerke zusammen, die über das Problem hinaus dann fortwirken. Es gibt also einen großen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der dadurch wächst und vor allem steigt Wirtschaft auch in die Finanzierung von Projekten und Strukturen vor Ort mit ein, was ein großer Zugewinn ist. Das ist ein Programm, das auch als mögliche, als Möglichkeit zur Skalierung in andere Engagementformen hinaus gewertet wird und das wir vielleicht in Zukunft noch besser im Auge behalten können. Die zentralen Forderungen an die Politik waren weiterhin die finanzielle Planungssicherheit, also insbesondere längere Förderzyklen zu ermöglichen und Strukturförderungen möglich zu machen, Planstellen zur Ehrenamtskoordination zu finanzieren und die Angleichung, Erhöhung und Dynamisierung von Übungsleiter- und Ehrenamtspauschalen zu ermöglichen. Damit korrespondiert der Wunsch nach Engagementförderung als kommunale Pflichtaufgabe und auch die Anerkennung besser noch zu stärken durch Ehrenamtskarten, durch steuerliche Entlastungen und auch eventuell durch Rentenpunkte. Ein erheblicher Faktor wird gesehen in der besseren Zusammenarbeit, im besseren Austausch zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung. Bei der engagierten Stadt gelingt das, aber es geht auch darum, dass Engagierte mehr in der Ausarbeitung von Richtlinien, also das, womit sie dann in der Umsetzung bürokratisch gefordert werden, dass das besser gemeinsam mit ihnen erarbeitet wird. Ich darf Ihnen berichten, dass die Koordinierungsrunde zur Errichtung der Bundesengagementstrategie, da saßen die Länder mit am Tisch, da saß die Zivilgesellschaft mit am Tisch und auch das Parlament. Wir haben zum letzten Mal getagt sozusagen, weil die Engagementstrategie jetzt in die Ressortbefassung gegangen ist. In der Engagementstrategie sind viele Forderungen aus der Zivilgesellschaft aufgenommen. Natürlich kann immer mehr und die Wünsche sind immer größer als die Möglichkeiten. Aber ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir gute Erleichterungen erreichen können. Im Moment ist der Rückfluss aus der ersten Beteiligungsrunde ins Familienministerium zurückgekommen. Es wird noch eine zweite Beteiligungsrunde geben. Die Strategie soll im November durchs Kabinett gehen und im Dezember dann zum Engagementtag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und ich glaube, wir haben da viel erreicht.
Gut. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin, für diesen Bericht und für die Arbeit. Und wir kommen auch zu den Statements der Fraktionen. Und es beginnt die SPD-Fraktion, Erik von Malotki, oder? Nee. Frau Ruf, Entschuldigung, ja. Kollegin Ruf ist. Bitte sehr.
Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal herzlichen Dank für den Bericht. Inhaltlich habe ich da auch überhaupt nichts hinzuzufügen, weil er trotz der Kürze umfassend gewesen ist. Ich würde gerne trotzdem ein paar Bemerkungen machen. Zum einen zum Ausschuss als solches. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber ich habe von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass der Ausschuss zumindest die Existenz des Ausschusses offensichtlich nicht bei allen als notwendig erachtet wird, nicht hier in dem Raum natürlich. Ich wollte sehr deutlich machen, dass für die SPD-Fraktion ist klar, dass dieser Ausschuss von einem unschätzbaren Wert ist, auch weil wir dort den Ehrenamtlichen und den Expertinnen und Experten den Raum geben, sich in einem positiven Sinn darzustellen. Sie können dort ihre Arbeit präsentieren, sie können aber auch dort die Forderungen an die Politik loswerden. Ich halte das für sehr wichtig und in Gesprächen wird mir rückgespiegelt, dass das auch sehr wertgeschätzt wird, vor allem wenn wir tatsächlich Menschen haben aus den einzelnen Bereichen, die dann von ihrer Arbeit vor Ort berichten, dass das sehr wertgeschätzt wird und dass sie sich gehört und gesehen fühlen und das Gefühl haben, dass ihre Anregungen auch von uns tatsächlich ernsthaft aufgenommen werden. Deswegen plädieren wir dafür, dass die Arbeit auch zukünftig so fortgesetzt wird. Für die geltende Legislaturperiode steht das ja auch überhaupt nicht zur Disposition. Und darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn das weiter so ist. Und zum anderen an Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen demokratischen Fraktionen, und zwar auch jenseits der Koalition, dass die Zusammenarbeit im Ausschuss sehr kollegial ist. Und das liegt auch daran, weil von allen die Notwendigkeit gesehen wird, ehrenamtliches Engagement zu stärken, weil uns allen bewusst ist, wie groß der Wert des ehrenamtlichen Engagements für die Gesellschaft und für den Zusammenhalt ist. Und eine persönliche Anmerkung noch, gerade den Besuch vor Ort bei der Stadtmission, den habe ich als sehr wertvoll empfunden und auch ein Stück weit erdend. Ich glaube, das können wir in Zukunft noch mal machen und vielleicht können wir die anderen Ausschüsse mal mitnehmen, so eine kollegiale, ausschussübergreifende Zusammenarbeit. Herzlichen Dank.
Danke sehr. Und für die CDU-CSU-Fraktion Herr Edelhäuser, bitte.
Jawohl, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mir ist es quasi wieder eine Freude, festzustellen, dass wir, wie gesagt, auch von der Kollegin Ruf in diesem Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement extrem konsensorientiert zusammenarbeiten, auch wenn jede einzelne Fraktion, sei es zum Beispiel bei der Benennung von entsprechenden Sachverständigen, natürlich einen eigenen Fokus legt, auch wenn es um die Sitzungsthemen geht. Aber das haben wir immer ordentlich zusammen auch bewerkstelligt und haben uns auch immer schön geeinigt dazu. Weil ich glaube, das ist das, was eigentlich die Bevölkerung von uns will. So wird Politik gemacht, nämlich miteinander und nicht gegeneinander. Das ist unser gemeinsames Ziel, dass wir hier das Ehrenamt stärken, dass man leichter auch ins Ehrenamt kommt und dass man langfristig auch das Ehrenamt mitstärkt. Und deswegen, glaube ich, stehen wir da in einem ordentlichen Hauptausschuss, wie wir jetzt hier im Familienausschuss sind, in nichts nach, was die Praxisnähe anbetrifft. Und wir wollen natürlich auch, dass die Hürden für die ehrenamtlich Tätigen ja möglichst niederschwellig sind. Und das gelingt uns dadurch, dass wir uns mit ihnen austauschen. Und ja, auch mein klares Highlight in diesem ersten Halbjahr 2024 war dieser Vororttermin bei der Berliner Stadtmission. Nachdem wir uns ausgetauscht haben und auch hier besichtigt haben im Untergeschoss, da an der Leer der Straße, diese Notübernachtungsmöglichkeit, die da quasi letzte Woche war, weil da noch Winterhalbjahr war, wenn man so will, haben wir uns registriert, haben uns auch einweisen lassen in die Tätigkeiten und haben dann hier von 18 bis 23 Uhr ja, mitgeholfen bei der Essensausgabe, bei der Essensvorbereitung, haben dann im Hauptbahnhof um 10:30 noch Lebensmittelretten gemacht, also sind zwei Tranchen, die da gemacht werden und dann das Essen wieder vorbereitet für den nächsten Tag. Und es ist wirklich so, da lernst du das Leben nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, die vermutlich nur wenige und Gott sei Dank auch nur wenige kennenlernen müssen. Und ich glaube, ja, solche Dinge sind wirklich ganz, ganz wichtig, auch für unsere Arbeit hier vor Ort. Und mein Respekt gilt sowieso allen ehrenamtlich Tätigen im ganzen Land. Und ich glaube, das wird durch sowas auch nochmal extrem auch mit gestärkt. Ja, was mir wichtig ist, ist, sagen wir mal, diese Engagementstrategie, dass die wirklich auch die, ja, sagen wir mal, die Oppositionsparteien, die jetzt hier zumindest unsererseits auch anbetrifft, mit gesehen wird. Und ich glaube, sowas praktisch anpacken wird für die Zukunft noch wichtig sein. Wo ich noch ein wenig Entwicklungspotenzial in der letzten halben Minute sehe, ist, dass wir die wertvolle Arbeit noch ein bisschen vereinfachen. Also dieses Monster-Bürokratieabbau, da haben wir jetzt noch nicht so wirklich viel geschafft. Ja, wie schaffen wir das, dass den Leuten einfach das Ehrenamt nicht vermisst wird, nicht verbandlich irgendwie so aufoktroyiert wird, irgendwas verkompliziert wird, sondern dieses einfach auch ja, besser einfach gesteckt. Ich habe mir das, können wir in den, das steckt man in den Kinderschuhen, da kann man noch ein bisschen was machen. Und erst gestern habe ich erfahren von einem nicht so schönen Fall, da ist Feuerwehrler zu 18.000 Euro verurteilt worden, der Kreisbahninspektor, weil es bei einem Einsatz, wo er hingekommen ist und in Form von Hilfeleistung für die oder Amtshilfe für das Rote Kreuz hingekommen ist und da ist dann der zu rettende über eine Drehleiter abgestürzt und ist zu Tode gekommen. Und dafür ist dann der Ehrenamtler vom Gericht natürlich für 18.000 Euro und das war in Regensburg. Also das ist, wenn man sagt, der Ehrenamtler steht mit einem halben Bein im Knast und in Anführungszeichen war es so, das ist was, wo wir einfach auch dran arbeiten müssen und vielleicht auch die gesetzlichen schaffen müssen, die Voraussetzungen. Dankeschön für alle.
Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir kommen zu Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kollege Fester, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch an meine andere Vorsitzende für den Vortrag, liebe Abgeordnete. Ich hoffe eigentlich, dass nicht nur wir im ORBE festgestellt haben, gerade im letzten halben Jahr, wie unfassbar wichtig bürgerschaftliches Engagement für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie ist. Engagement hilft gegen Rechtsextremismus, Engagement hilft gegen Politikverdrossenheit und Desinformation und Engagement hilft letztendlich auch gegen Einsamkeit. Welche Themen wir im Unterausschuss für bürgerschaftliches Engagement im letzten Halbjahr intensiv diskutiert haben, wurde ja hier schon aufgeführt. Ich finde, eine Erkenntnis, die uns eigentlich alle Sachverständigen zugetragen haben, und auch darum geht es ja hier so ein bisschen in den Austausch zu kommen, würde ich gerne teilen, weil alle Sitzungen immer wieder deutlich gemacht haben, wie natürlich einerseits wertvoll dieses vielfältige Engagement ist, aber andererseits, wie besorgt die Engagierten um ihre eigene Arbeit sind. Und es ist egal, ob die gefördert werden über Demokratieleben, ob es Freiwilligendienstleistende sind oder Jugendverbände. Alle schauen tatsächlich schon seit Anfang dieses Jahres mit sehr großer Sorge auf die jetzt laufenden Haushaltsverhandlungen. Und es besteht eine reale Gefahr, dass wichtige Strukturen durch Unterfinanzierung zerstört werden, demokratische Projekte ihre Grundlage entzogen werden oder junge Menschen nicht die Möglichkeit haben, einen Freiwilligendienst zu leisten. Wir sind sehr froh, dass wir positive Signale aus dem Haus von Lisa Paus bekommen. Jedoch steht natürlich immer noch, da uns kein Haushalt vorliegt bisher, einfach stehen diese Sorgen im Raum. Ich glaube, das sollte auch hier besprochen werden. Wir sind sehr froh, dass diese Bündnisse, die sich jetzt schließen, auch sich nicht gegeneinander ausspielen lassen, dass Bündnisse wie gerade jetzt für alle in die Öffentlichkeit gehen, Briefe an unseren Bundeskanzler schreiben und ihn dazu auffordern, das ebenso hochzuhängen, so wie wir im UABE. Das Thema Bürokratieabbau wurde hier ja auch schon angesprochen. Das wurde sich eigentlich auch in jeder Sitzung gewünscht. Und ich finde sehr schön, dass wir ein so agiles Gremium sind, dass wir uns das dann direkt fürs nächste Halbjahr vorgenommen haben, intensiv zu beraten und da dann auch voranzukommen. Insgesamt kann ich mich dem Lob für unsere Zusammenarbeit, für das kollegiale Arbeiten sehr anschließen, zumindest unter den demokratischen Fraktionen. Finde ich, sind wir da stets sehr konstruktiv miteinander, nehmen keine Blatt vor den Mund und bieten eben auch ein Forum dafür, Sorgen und Spannungsverhältnisse aufzugreifen. Genau, ich glaube auch, das Lob für unsere tolle Exkursion zur Stadtmission, da kann ich mich auch sehr anschließen. Ich fand das sehr lehrreich und schaue jetzt einfach mit Spannung auf das nächste Halbjahr, die neben den Haushaltsverhandlungen, die natürlich sehr spannend für unseren Bereich werden, eben auch nach einer intensiven Beteiligungsphase im vergangenen Jahr die Bundesengagementstrategie beinhalten wird und unsere Debatten darüber. Genau, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Danke für die Zusammenarbeit, für den guten Bericht und den Raum hier darüber zu sprechen, was uns herangetragen wird.
Danke sehr. Und für die AfD-Fraktion spricht Herr Reichert. Bitte sehr.
Ja, zunächst mal ist ja festzustellen, dass die Einigkeit darüber, dass das zivilgesellschaftliche Engagement, das bürgerliche Engagement zu fördern, ist natürlich überall groß ist. Und das ist auch richtig so, insbesondere natürlich das klassische bürgerschaftliche Engagement in den Feuerwehren, in den Sportvereinen, in den Kinderfördervereinen, die überall auf kommunaler Ebene ihre Arbeit segensreich für die Menschen in unserem Land verrichten. Und das ist auch ganz hervorragend so. Und diesen Menschen gilt natürlich auch ein großer Dank. Sie leisten viel für unsere Demokratie. Sie leisten viel dafür, dass die Menschen in Deutschland zusammenhalten. Gerade aus meinem Bundesland Sachsen-Anhalt kann ich das aus zahlreichen Gesprächen in entsprechenden Vereinen auch widerspiegeln. Und wir haben ja auch große Erfolge bei uns im Land. Zum Beispiel der Linksextremismus ist zurückgegangen. Die Grünen sind mit 3,9% zum Beispiel bei den letzten Wahlen ziemlich abgestraft worden. Das ist gut so. Insofern ist zum Beispiel in Sachsen-Anhalt also wirklich die Demokratie gerade auch auf dieser Ebene gefestigt. Wir können auch weitere Dinge, können wir natürlich zum zivilgesellschaftlichen Engagement sagen. Es ist die im dritten Engagementbericht die etwas unschöne Formulierung des unzivilen Engagements hereingekommen. Das zeigt ganz deutlich, wohin es eigentlich gehen soll. Und eine gewisse Tendenz dahin haben wir natürlich auch im Unterausschuss zu beobachten. Es geht letzten Endes darum, eine politische Vorwegnahme zwischen dem politisch gewollten, guten Engagement und einem angeblich unguten oder unzivilen Engagement zu bilden. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Engagement möchte. Engagement soll unpolitisch sein, Engagement soll politisch nicht parteipolitisch beeinflussen. Das ist natürlich etwas, das hier leider Gottes heute vielfach nicht mehr stattfindet. Es gibt einen ganzen Wust an Vereinen, der eben letzten Endes unter dem Deckmantel eines vermeintlichen Kampfes gegen rechts dazu genutzt wird, um einen Kampf gegen die demokratische Opposition zu führen. Aber wir sehen ja, das ist eben nicht von Erfolg gekrönt und das ist eben auch ein Zeichen für die Mündigkeit der Bürger in Deutschland. Ganz besonders wichtig ist aber tatsächlich, dass wir von dem unzivilen und dem zivilen Engagement, diese Unterscheidung darf nicht getroffen werden. Wenn Bürger sich in Deutschland engagieren, dann ist das von mir aus genauso gut, wenn man sich zum Beispiel für die eine Richtung oder die andere Richtung engagiert. Aber zum Beispiel, dass man dann sagt, Menschen, die sich zum Beispiel gegen Abtreibung engagieren, gehören vielleicht zum unzivilen Engagement, dann ist das einfach nicht richtig, weil Meinungspluralismus, davon lebt eben auch das bürgerschaftliche Engagement. Vielen Dank.
Danke sehr. Und es folgt die FDP-Fraktion. Herr Gassner-Herz, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Vorsitzende unseres Unterausschusses für den Bericht. Auch ich kann mich den Ausführungen der meisten Kollegen anschließen, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben, weil man bemerkt, dass die meisten Kollegen ein aufrichtiges Interesse daran haben, Menschen, die in ihrer Freizeit Gutes füreinander tun, zu unterstützen. Was das gerade eben für eine Absicht war, das weiß ich nicht, so jeder selber interpretieren. Aber wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben spannende Sitzungen, in denen wir gesehen haben, wie vielfältig das Engagement in Deutschland ist, mit wie viel Herzblut Menschen füreinander da sind, freiwillig in ihrer Freizeit. Das ist sehr ermutigend zu sehen, wie agil unsere Gesellschaft da ist und wie Menschen auch aufeinander achten bei uns in unserer Gesellschaft. Und entsprechend macht die Arbeit auch viel Freude, weil wir wirklich problemorientiert und konsensorientiert in der Regel arbeiten. Ich finde sehr bemerkenswert die Exkursion, die wir gemacht haben, insbesondere diejenige zur Stadtmission, wo wir gemeinsam eine Nachtschicht in der Wärmestube gemacht haben. Das fand ich ein eindrückliches Erlebnis, wo wir wirklich ganz nah an der Realität waren, auch mit den Ehrenamtlichen sehr gut in den Austausch gekommen sind, auch mit den Obdachlosen in den Austausch gekommen sind. Das war beeindruckend und ich würde es uns empfehlen, sowas häufiger zu machen, weil wir haben hier immer sehr gute Experten, die uns sehr gute Berichte liefern, aber ein echtes Gefühl vor Ort zu bekommen für die Sachen. Das hilft doch noch mal ganz anders und macht die Sachen noch ein bisschen anschaulicher. Insgesamt vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. So kann es weitergehen. Ich glaube, wir machen eine gute Engagementstrategie. Forsch voran.
Danke sehr, Herr Kollege. Und für die Gruppe Die Linke, Frau Akbulut, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch, Frau Fescher, für den umfangreichen Bericht. Ich möchte mich auch den vorigen Beiträgen anschließen und mich auch für die gute Zusammenarbeit im Unterausschuss bedanken. Wir haben wirklich überparteilich, überfraktionell entsprechend auch einen Konsens erzielt, dass die Rahmenbedingungen des ehrenamtlichen Engagements verbessert werden müssen. Es gab ja viele, viele Forderungen, die auch im Rahmen der verschiedenen Gespräche aufgestellt worden sind. Bürokratieabbau, Digitalisierung, aber auch Zugänge für Menschen mit Zugänge zu Menschen mit wenig Einkommen und ehrenamtliches Engagement oder auch Zugänge zu migrantischen Communities und ehrenamtliches Engagement. Das waren wichtige Themen. Und natürlich geht es auch jetzt darum in der Haushaltsdebatte, dass keine Kürzungen vorgenommen werden und die Strukturen im ehrenamtlichen Engagement besser gefördert werden, weil auch durch Kürzungen entsprechend Strukturen kaputt gemacht werden oder auch Expertise in den verschiedenen Bereichen, die sich über Jahre angesammelt hat, geht dann verloren. Deswegen hoffen wir, dass es bei diesen Haushaltsdebatten es zu keinen weiteren Kürzungen in den Bereichen kommen wird. Ein wichtiges Thema für uns ist das Thema Demokratiefördergesetz und dessen Umsetzung. Wir sind angesichts des Rechtsruckes und des zunehmenden Alltagsrassismus, der vielen Menschen und auch Geflüchteten das Leben in unserer Gesellschaft ersperrt. Das sind wir all diesen Opfern von rassistischer Gewalt im Grunde genommen auch schuldig. Und die Zivilgesellschaft wartet ja seit Jahren auf ein starkes Demokratiefördergesetz. Daher können wir nicht nachvollziehen, warum das jetzt nicht umgesetzt wird und wann der Gesetzesentwurf wieder aufgesetzt wird. Und es gab ja auch sehr viel Feedback von der Zivilgesellschaft in Bezug auf das Demokratiefördergesetz. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig für uns, dass die konstruktiven Verbesserungsvorschläge, die erarbeitet worden sind, auch umgesetzt werden und wir ein starkes Demokratiefördergesetz bekommen. Vielen Dank.
Danke sehr. Damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt. Bedanke mich ganz herzlich bei der Kollegin Fescher für ihre Arbeit, für den Bericht, den sie uns gegeben hat und Ihnen allen für Ihre Statements und beende eben diesen Tagesordnungspunkt. Wir kommen noch zu einem Tagesordnungspunkt, Taub 8. Verschiedenes. Gibt es hier Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt, auch diese Sitzung und weiteren guten Verlauf für diese Woche. Auf Wiedersehen.